Trekkäse. Der Star Trek Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 36. Episode von Trekkäse. Heute wollen wir all die News, die sich seit der letzten Folge angestaut haben, besprechen, natürlich die Trailer vom First Contact Day sezieren, und dafür sind angetreten in Düsseldorf. Ist die gute Elle?
Hallo zusammen.
Und in Frankfurt ist die Brit.
Hallo.
Bevor wir aber einsteigen in die News und auch was wir seit der letzten Folge geschaut haben, Elle, du hast dich ein bisschen kreativ ausgetobt auf unserer Webseite.
Ja, das habe ich. Ich habe unsere Crew in das Universum oder in den Stil von Lower Decks übertragen. Also gibt es Bilder. Also ich habe ja damals gesagt, ihr könnt sein, was ihr möchtet. Müsst jetzt nicht nur Starfleet sein. Ich bin ja, habe mich ja selbst als Section 31 Lederlady quasi selbst abgebildet, und dann kamen halt Wünsche wie: Marcel, du wolltest ein Borg sein, also bist du jetzt quasi eins von vier, weißt du, weil du hast schließlich unsere Gruppe damals aufgemacht, also bist du eins von vier und du
Nicht-Föderationsangehörige.
Ja, stimmt. Ja gut, außer du wirst vielleicht noch, ja, so wie Hugh, so quasi noch so reingeholt. Das wissen wir ja nicht, was eins von vier sonst macht.
Sind wir also mal gespannt, wie ich dann als XB aussehe nach der nächsten Staffel Lower Decks.
Genau.
Genau, TJ ist, ist das ein Klingone oder?
Nein, das ist ein Ephrosian. Das sind die, das ist die Spezies, von der auch, ich glaube, das war in Star Trek 6, der Föderationspräsident war. Aha. Also die, ja. Und er wollte, weil der, vielleicht kommt er nämlich auch in Lower Decks vor. Der Chefingenieur der USS Titan soll wohl auch ein Ephrosian sein. Und den mochte also der Mark, der TJ, sehr gerne. Und sagte, er wäre dann gerne eine lila-haarige Version. So ungefähr. Und dann habe ich halt einen lila haarigen Ephrosian für ihn gemacht. Genau. Und unsere Frau Dunderklum oder Pretari ist halt
Dunderklum.
Captain, natürlich. Captain Dunderklum. Was denn sonst?
Ich habe ein bisschen, ich finde das toll. Ich finde, du hast richtig, richtig gute Arbeit geleistet. Wir sehen alle richtig klasse aus, und also es ist sehr schön. Ich freue mich da wirklich richtig drüber und habe dann aber so gedacht, ach, weißt du was? Ich wäre auch gerne ein Vulkanier und ich wäre auch gerne ein Cardassianer.
Kann ja sein, dass du ja
Ich möchte alles.
Könnte ja sein, dass ich dich dann für Section 31 mal für Missionen TM anwerbe und du dann halt vielleicht mal spitze Ohren bekommst oder etwas Cardi-artiger.
Oder vielleicht ist Frau Dunderklump mir auch einfach nur Seska 2.0.
Oder Changeling.
Ja, sehr gerne. Ja, aber auf jeden Fall.
Also, Britt, nimm dich ab sofort vor L in Acht, du weißt.
Ja, mein Freund Sloan hatte da sowas. Also, ich muss jetzt was sagen, ne? Also, hätte ich das geschrieben, also mit Section 31, und wäre ich im Writers Room gewesen, hätte ich gesagt, mach doch nicht so einen billigen Trick, dass Section 31 jetzt gleich so böse sein muss und Genozid begehen. Hallo, das Allereinfachste wäre gewesen, schon nach der ersten Folge, wo ja Section 31 vorkommt, in Inquisition, sagt Odo sagt ja so schön, es ergibt doch Sinn, so eine Organisation zu haben. Wäre ich Wieselchen Sloan, würde ich mich also in Odos Nähe begeben und wieseln und dann ihn als meinen Verbündeten haben. Ich würde ihn einfach mitrekrutieren. So einfach ist das. Da braucht man keinen scheiß Genozid begehen. Ja. Ich fand, das war ein Storytelling-Fehler.
Aber darüber können wir ja mal genauer diskutieren, weil irgendwie da fehlt noch so eine Folgennummer neben der 17 bei uns in der Zählung. Ich weiß nicht, welche das sein könnte. Aber die letzte Folge ist jetzt ja schon ein bisschen was her, fast 2 Monate. Was habt ihr denn so seit der letzten Episode geschaut? Wie viel Eskapismus war es bei euch?
Boah, bei mir muss ich sagen, ich habe halt zurzeit sehr viel zu recherchieren. Lese viel Sachbücher und Philosophie und trage Dinge zusammen. Ansonsten habe ich wieder einen großen Expanse-Rewatch gemacht. Also fröhliche Belter-Loader und andere Dinge, ja. Außerdem genauso schöne Raumschiffe wie in Discovery. Also ich habe ja festgestellt, ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal gesagt habe, aber ich finde ja die Rosinante, also das Hauptschiff aus Expanse, ja sehr, sehr sexy. Dann stellt sich heraus, dass also dieses Raumschiff wie andere bei Expanse aus der Feder von Ryan Denning stammt. Und zwar, das ist derjenige Designer, der halt auch mein Raumschiff, also das Section 31-Schiff entworfen hat. Also es ist kein Zufall.
Man tendiert dann immer, man merkt dann hinterher so, man tendiert zu den gleichen Dingen.
Ja, also, ja, das ist halt so.
Und, genau.
Es gibt auch noch sogar ein aus irgendwelchen Spielen, so ein ganz, wie sagt man, also nicht ganz so bekanntes Schiff aus so Old Republic Spielen von Star Wars, das stammt auch von ihm. Und da dachte ich so, aha. Obwohl es etwas anders aussieht, nicht ganz so kantig.
Mhm. Britt, was hast du geschaut?
Ganz, ganz viel, aber nur 2 Sci-Fi-Sachen. Das eine, was ich sehr gut fand und weiterempfehlen kann, ist eine Dokumentation. Die ist, glaube ich, schon von 2019. Also ich wundere mich, dass ich da nicht schon früher drüber gestolpert bin. Heißt Making Apes, The Artists Who Changed Film. Und zwar geht es um darum, wie der erste Film vom Planet, also der Planet der Affen, beziehungsweise das Franchise an sich, da gab es ja noch mehr Filme, die Make-up-Industrie im Grunde revolutioniert hat. Also ganz viel von dem, was sich an Weiterentwicklungen dann in der Branche getan hat und was heute selbstverständlich ist, auch in vielen Sci-Fi-Shows, basiert auf vielem, was zu diesem Film entwickelt wurde. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Also das ist, es klingt sehr nischig, aber nischig, das war hessisch, aber sehr gut. Also den kann ich wirklich empfehlen und der ist wohl auch über Kickstarter finanziert worden. Also da konnten auch die Fans quasi Gelder geben, wo ich dachte, ach verdammt, so Projekte gehen irgendwie immer an mir vorbei. Das hätte ich zum Beispiel auch spannend gefunden. Aber der lohnt sich sehr und da kommen auch Make-up-Artists zu Wort, die aktuell auch in Sci-Fi-Filmen arbeiten, also und Star Trek-Filmen und Serien arbeiten. Also das ist vielleicht auch ganz spannend in der Hinsicht. Und dann
wo läuft der Film?
Ich hatte ihn jetzt von meinem Bruder, aber der läuft mit Sicherheit auch auf irgendeiner Plattform. Ich müsste dann mal gucken, wo.
Okay, aber
und, aber du kriegst ihn auf DVD. Also da kriegst du ihn. Das kriegst du so. Streaming-Plattform weiß ich nicht, müsste ich gucken. Mhm. Und dann habe ich gesehen Resident Alien, basierend auf einem Comic über ein Alien, das auf der Erde abstürzt. Also das eigentlich ursprünglich auf dem Weg zur Erde war, um die Erde zu zerstören, also ein einzelnes Alien so auf Mission, weil die Erde halt jetzt es verspielt hat, ist nichts mehr zu retten, so. Und dann stürzt es aber leider ab und landet in einer kleinen Community am ADW, so mitten in Alaska irgendwo, keine Ahnung, ja. Und muss dann da durch viele Verwicklungen hindurch, wird er eingestellt für den Posten des neuen Dorfarztes. und lebt dann ein Kleinstadtleben und ist aber in Wirklichkeit ein Alien. Und das ist ganz witzig insofern, als dass du natürlich so viel Kulturschock hast, ja. Also und Stanley Tudyk spielt das Alien. Und ich muss sagen, großartig. Ganz, 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 ganz toll. Und was mir auch sehr gut gefällt daran tatsächlich ist, dass wir hier ein Alien haben, das nicht gut ist. Also sonst hast du ja immer so Aliens, die sind, also entweder hast du die Aliens, die sind ganz, ganz böse und zerstören einfach gleich alles. Oder du hast die Aliens, die sind lieb. Und hier hast du ein Alien, das ist grundsätzlich nicht gut. Und nur weil es dann mit den Menschen zusammenlebt, wird es auch nicht besser. Und das finde ich irgendwie sympathisch, weil du denkst dann immer so, die Story ist ja eigentlich, er lebt dann mit Menschen zusammen und dann wird er vielleicht irgendwie bekehrt oder so. Nee, der will halt immer noch die Menschen zerstören. Leider hat er seine Massenvernichtungswaffe verloren, als er abgestürzt ist. Aber
wie man sich Quark vorstellen kann, wenn er bei Little Green Man auf der Erde geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich auch nicht von seinem Plan abgelassen, irgendwie viel Profit aus den Menschen
genau.
zu schlagen.
Nur mit weniger Profit, genau.
Ja. ja, aber wäre wahrscheinlich auch US-Präsident aus Profitgier geworden.
Ja, und das läuft in Deutschland erstmal jetzt aktuell auf dem Sci-Fi-Kanal. Da ist ja dann auch bezahlpflichtig, aber ich denke, das wird dann irgendwann auch frei zugänglich sein. Und aber wie gesagt, Stanley Tudyk ist es für mich eigentlich, der das Ganze, mit dem steht und fällt diese Serie. Also ich kann sie empfehlen, sie hat mir viel Spaß gemacht. Und dann möchte ich noch eine Sache empfehlen, das hat nichts mit Sci-Fi zu tun. Aber das ist so eine Feel-Good-Serie, wo ich gedacht habe, oh, die macht richtig gute Laune. Und wenn ihr mal so einen Downer habt und irgendwie alles scheiße ist und anstrengend und ihr keinen Bock habt, sagt, okay, ich möchte mich irgendwie ein bisschen aufheitern und nicht immer nur so alles negativ, 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 dann würde ich euch Ted Lasso empfehlen. Ist aktuell nur über Apple zu sehen, leider. Aber auch da denke ich, man kann ja bei Apple auch ein Gratis-Abonnement für eine gewisse Zeit klicken. Oder man hat's vielleicht sogar dabei schon, wenn man irgendwie, keine Ahnung, Vertrag hat oder so. Und Ted Lasso geht um einen Football-Coach, der nach Großbritannien engagiert wird als Fußball-Coach. Also vom American Football zum britischen Soccer. Und dort eben als Fußballcoach dann tätig wird und all die Problematiken, die damit zusammenhängen. Und es geht eigentlich gar nicht so wirklich um Fußball und es geht auch irgendwie gar nicht so wirklich um so eine Spielgeschichte oder so, sondern es geht einfach so um diese ganzen zwischenmenschlichen Konflikte zwischen Coach und Trainer. Und ich habe lange gebraucht, um es mir anzuschauen. Ich habe immer nur gehört, es ist so gut. Und ich dachte, oh, so eine Fußballserie, oh, weißt du, so. Und dann habe ich angefangen zu gucken. Es sind kurze Episoden, so eine halbe Stunde. Und es ist wirklich richtig gut. Und es gibt so einem so positive Lebenssäfte. Wenn man also so gar keinen Bock auf gar nichts hat, kann ich es sehr empfehlen. Das macht gute Laune. So, das waren meine drei.
Ich habe mich, weil ich ein bisschen Zeit hatte und ein bisschen Zeit totschlagen musste, auf mein Chateau zurückgezogen und habe die erste Staffel von Star Trek Picard nochmal mit etwas Abstand nochmal angeschaut und mit etwas Abstand würde das Urteil wahrscheinlich auch etwas milder ausfallen. Als es damals war, gerade wenn man halt zwischendrin viel andere schlechte Erzählstränge gesehen hat. Und dann habe ich noch sehr, sehr viel Eskapismus betrieben. Also wer mich kennt, ich hatte ja letztes
Jahr. Ich habe das extra nicht erwähnt.
Letztes
ich habe
bestimmt auch
alles
schon,
gesehen.
Too Hot to Handle euch ins Herz gelegt. Noch eine Spur extremer als Too Hot to Handle ist, also die von euch, die ein TV Now Abo haben, Are You the One, die zweite Staffel. Sophia Tomala umschreibt's im Trailer ganz gut von geldgeil und einfach nur geil.
Das ist dann doch mir ein Schritt zu weit. Aber wenn es dich, es war zumindest unterhaltend, es klingt unterhaltend.
Ja, es klingt unterhaltend und es ist doch immer wieder Wahnsinn, was manche Leute vor Kameras für Geld alles machen.
Hm, uff. Ja.
Aber
Naja, und dann gucken wir doch beide bestimmt aktuell Let's Dance, oder? Also ich versinke ja so ein bisschen in Let's Dance. Ja,
selbstverständlich.
Ich versinke ehrlich gesagt aktuell so ein bisschen in Let's Dance, The Mask Singer, Singer und, wie heißt
Drag Race.
Also Drag Mask Race, Singer Drag Schweden, Race. Muss man dazu genau. sagen bei dir, ne?
Ja, aber The Mask Singer Deutschland ist ja jetzt gerade erst vorbei. Also das ist ja jetzt seit 2 Wochen oder so erst vorbei. Es lief ja auch eine deutsche Staffel. Genau, ich gucke also aktuell The Mask Singer Schweden und Let's Dance Schweden und Let's Dance Deutschland. Läuft gerade parallel, ist immer sehr super. Und und dann war in Schweden auch noch so ein bisschen, die hatten gerade Finale von Talang. Das ist im Grunde sowas ähnliches wie, das haben wir in Deutschland nicht das Format, aber sowas wie America's Got Talent oder Britain's Got Talent, also wo du halt verschiedene Talente präsentieren kannst.
Du
so ein
meinst,
bisschen wie, es ist nicht Deutschland sucht den Superstar, nein.
Nein, das Supertalent, das zweite Format,
nicht, das
wo man Bohlen gefeuert hat.
Ja, aber das Supertalent ist, glaube ich, das Problem ist, die deutschen Formate sind irgendwie so viel schlechter als die britischen. Ja, aber das ist aber so krass, weil die Prämisse ist ja die gleiche.
Ja, aber Deutsche müssen da immer ihre Spießigkeit reintun, ihres, oh, wir müssen irgendwie etwas machen, dass es weniger locker ist und weniger cool, sondern einfach irgendwie noch was, keine Ahnung, Stock irgendwo noch weiter tief in den
das, sorry. Das Ding bei den deutschen Umsetzungen ist, dass man da halt sehr viel mehr auf Krawall und Tränendrüse und Schicksale gegangen
ist. Ja, und ich finde ganz viel auch demütigend. Du hast sehr viele demütigende Kommentare und so in einem deutschen
Deutschland
Format
ist halt gern so dieses, ich muss von oben runterdrücken, weil ich werde ja auch von oben gedrückt. Und dieses, das ist ja sowieso eine, sagen wir mal so ein Symptom einiger deutscher Comedy, das halt einfach dieses, von oben runtertreten. Und das ist ein Grund, warum ich sowas nicht gucke. Ja. Und ich, und es auch klar ist zum Beispiel, ich hab noch was Reality-Formate betrifft, tatsächlich halt die ganzen Drag Race-Sachen geguckt. Und das ist das Einzige. Aber wir wissen ja, hier in Deutschland gab's dann dieses komische Ding mit Heidi Klum, was so dieser Sonderweg war, mit Hauptsache wieder irgendwie was extra Hierarchisierendes reinzutun, weil diese Frau für mich persönlich für, ganz stark für Hierarchisierung steht und
wo wir gerade darüber reden, eine Sache, die ich noch gesehen habe, läuft in Deutschland bei Amazon, Unreal. Ist eine fiktionale Serie über eine Reality-Sendung namens Everlasting, quasi ein der Bachelor-Abklatsch.
Ja.
Und erzählt halt so ein bisschen aus dem Hintergrund, wie werden solche Serien produziert und dann da natürlich ein bisschen Drama drumrum und ist sehr interessant. Anzuschauen, läuft in Deutschland bei Amazon. Aber, Britt, du hast vorhin schon Let's Dance angesprochen. Wer wird dann das dritte Tanzpaar neben dem Ehepaar Lusin im Finale sein?
Ich kann mir das doch immer nicht merken. Ich bin für heißt der Nicolas oder Nicola? Nicolas? Weiß ich nicht. Den Prince Charming. Ich finde den goldig. Ich möchte ihn einfach nur drin haben. Der ist vom Style her und vom Dings her, glaube ich, nicht so weit wie das eine oder andere Paar, aber ich mag den gerne. Ich gucke das ja nicht. Also Prince Charming war auch so ein Format, wo es eben um schwules Pärchen ging oder um einen Schwulen, der eben einen Mann gesucht hat statt einer Frau. Deswegen haben die da voll ein riesen Ding draus gemacht bei ProSieben. Und ich glaube, es war ProSieben. Ach, RTL, ach Gott, ja, okay. Und da hat er, ich weiß auch gar nicht, ich habe es ja nicht geguckt, deswegen weiß ich gar nicht, hat er da überhaupt jemand gefunden in dem Format?
Ja, mit dem ist er auch immer noch zusammen.
Ach, das ist auch immer noch der aktuelle Freund. Ja, und ich kannte den aber eben nicht und so Leute lerne ich immer nur so durch Let's Dance kennen. Und ich fand den dann aber irgendwie süß. Also ich fand den sehr sympathisch und dann dachte ich, okay, der entspricht nicht so meiner Vorstellung von so Kandidaten, die sowas sonst machen. Und jetzt hat er ein paar Mal getanzt und ich finde es irgendwie nett. Und ich bin auch ehrlich gesagt dafür, so komisch das klingt, aber ich finde ja, dass Let's Dance, das deutsche Let's Dance, extrem divers ist. Schon lange. Nicht nur in dieser Season, sondern schon sehr lange. Die haben schon alle möglichen Variationen gehabt. Also unabhängig davon, dass sie auch immer ganz viele verschiedene Leute aus verschiedenen Kulturkreisen und so weiter haben. Auch optisch einfach Leute, die anders aussehen, ob die jetzt schwarz sind oder asiatisch oder sonst irgendwas. Aber die haben auch zum Beispiel viele gleichgeschlechtliche Pärchen schon gehabt. Die haben auch Transmodel zum Beispiel.
Es ist erst das zweite.
Ja, aber generell. Und also das zweite, gut, die hatten ein Transmodel auch mal zum Beispiel dabei, was auch, glaube ich, ungewöhnlich ist für diese Show. In Schweden zum Beispiel hatten sie auch jetzt, hatten sie in der letzten Staffel auch ein Pärchen, zwei Männer, die zusammen getanzt haben. Und was ich da so sympathisch fand, deswegen war ich in Schweden hoch enttäuscht, als sie rausgeflogen sind, in der dritten Show schon, tatsächlich sehr früh, dass die das immer wieder betont haben, dass es hier nicht darum geht, wer ist der Mann und wer ist die Frau, sondern beim Tanzen geht es um Führen und um Folgen. Also wer ist derjenige, der im Tanz eben führt, und wer ist derjenige, der folgen muss, und umgedreht. Und da ist es scheißegal, ob du Mann, Frau, Rot, Gelb, Grün oder was auch immer bist, sondern du hast in dem Moment diese Rolle im Tanz zu vollführen. Und das kann eben auch wechseln. Und genau, das fand ich irgendwie sehr sympathisch. Und das machen die jetzt in der aktuellen Staffel ja auch, genau.
Genau, was halt das Ganze nochmal eigentlich extra schwierig macht, wenn du halt einfach mal beide Seiten lernen musst.
Richtig, genau. Und das finde ich aber sehr sympathisch. Und was ich auch sehr schön finde tatsächlich, das war ja bei jetzt, also wir reden nicht über Star Trek, ich gehe gleich weg. Aber was ich sehr schön finde ist, es gab wohl tatsächlich massiv Hater, die dann geschrieben haben nach der ersten Show, dass es eben gar nicht geht, dass zwei Männer miteinander tanzen. Also da muss wohl richtig Hass in den Social Medien. Ja, da muss wohl richtig, mir ist es gar nicht so aufgefallen, aber das wurde extra erwähnt. Und ich denke, sie erwähnen das nicht, wenn es nicht wirklich ziemlich krass gewesen sein muss. Also da wurde in den Social Media Kanälen wohl ziemlich viel Hass oder nicht nur Hass, aber auch sehr viel Unwissenheit einfach, mit Unwissenheit reagiert. Also es waren auch viele Zuschauer dabei, die meinten, zwei Männer, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das geht doch nicht. Also es rangierte zwischen, geht halt nicht, weil es ist halt traditionell immer ein Mann und eine Frau, die tanzen, bis hin zu homophobe Geschichten. Also du hattest alles wohl dabei. Und jetzt ist es aber wohl so, da die jetzt ja schon zum vierten Mal dann jetzt dabei sind, auch gut getanzt haben und so weiter, dass die sich wohl auch geäußert hatten, also das Pärchen sich auch geäußert hat und meinte, dass sie jetzt auch sehr viel positives Feedback kriegen und dass sie das Gefühl haben, dass das sich so ein bisschen gewendet hat von der Reaktion her. Auch der Leute, die am Anfang zum Beispiel sagten, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass zwei Männer miteinander tanzen. Und das ist ja dann eigentlich positiv, ja, dass du leistest im Grunde auch so ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit damit, auch wenn es natürlich auf Unterhaltungsebene ist, ja.
Also ja, ist natürlich,
dazu will ich gleich was sagen mit Betroffene, die Öffentlichkeitsarbeit leisten müssen für ihre eigene Marginalisierung, da habe ich gleich was zu sagen.
Ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, was du sagen möchtest, aber ja.
Ja, es ist ja, also klar, es ist erstmal optisch, und das anders, optisch möchte ich an der Stelle betonen, ist es halt natürlich erstmal was Ungewöhnliches, wenn zwei Männer miteinander tanzen. Man darf halt auch auf der anderen Seite nicht vergessen, vor ein paar Jahren, als zwei Frauen miteinander getanzt haben, da war es halt kein Problem.
Richtig,
da gab's den großen Aufschrei nicht.
Genau.
Warum das so ist,
ist weniger bedrohlich, denke ich, für die Öffentlichkeit.
Auch dekorativer, weil schöne Kleider und niedlich und tralala, aber wenn du halt die Sache hast, dass ein Mann in die geführte Position hinein muss. Das ist so ein bisschen wie, als Frau kann man sich Männerklamotten anziehen, aber zieht ein Mann sich Frauenklamotten an, kann es degradierend sein, dieser alte.
Ja, wobei in dem Fall, es tragen ja beide Partner in dem Fall Anzüge. Also das ist, es ist mehr halt so, um es platt zu formulieren, ein lesbisches Paar kommt eher in den feuchten Träumen eines Mannes vor als ein schwules Pärchen.
Wobei ja in dem Fall, glaube ich tatsächlich, ich weiß nicht, wie da die Prozente sind, aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass der Anteil der Frauen, die das gucken, höher ist als die der Männer.
Ja, aber die Anzahl der Idioten ist gefühlt eher dann doch eher auf der männlichen Seite zu finden. Und Let's Dance ist da ja schon auch seit längerem, dass sie halt eher gegen Leute, die halt aus der Reihe tanzen, da halt vorgehen, indem sie halt sowas erwähnen.
Aus der Reihe tanzen.
Ja, ja.
das Wortspiel war nicht beabsichtigt. Es gab es ja vor, ich glaube, vor 2 Jahren, als Ilka Bessin getanzt hat, gab es ja auch viel so, was bewegt sich die Dicke da, die hat da nichts zu suchen, hält das Parkett das überhaupt aus, so nach dem Motto?
Ja, ja.
Da haben sie schon sehr, sehr deutliche Worte gefunden und ich glaube, nochmal 2 Staffeln vorher ist Nils Ruf in der Sendung ausgetickt. Und den haben sie dann halt auch nicht wieder zurückgeholt, obwohl er eigentlich der erste Nachrücker wieder gewesen wäre, nachdem eine Kandidatin gesundheitsbedingt aufhören musste. Und ja, halt also bewusst finde, auch mit dem Statement, der hat sich so daneben benommen, der hat in diesem Studio nichts mehr zu suchen.
Ja, ich finde also dafür, dass es nur so ein bisschen Tanzshow ist, finde ich, beziehen die schon relativ deutlich Stellung, auch dafür, dass es zum Beispiel ein Kabelkanal ist, ja. Also das erwarte ich von denen ehrlich gesagt eher nicht. Deswegen, das fällt mir positiv auf, aber ich denke, das hängt auch ein bisschen damit zusammen. Wir haben ja auch eine sehr farbenfrohe Jury, sagen wir es mal so. Und das, oh Gott, nein, nicht so.
Naja, also,
ich wollte eigentlich,
also
ich
die, mein, die ja, Klamotte weil, von Roche ist immer sehr farbenfroh.
Ja, nein, aber ich wollte mir im Sinne von, also sehr, ganz drei, wirklich ganz unterschiedliche Typen, aber mir ist gerade aufgefallen, als ich farbenfroh sagte, dass ja Mozi Mabuse schwarz ist, dass man das vielleicht falsch verstehen könnte, so meinte ich das gar nicht. Aber wir haben halt dann Mozi, die offensichtlich eben anders ist, ja, weil sie eben schwarz ist, also anders aussieht, wie man sich vielleicht vorstellt. Dann haben wir einen relativ konservativen, sagen wir mal, alten Tänzer, ja, und der mehr so in die Kerbe schlägt, die ich mir vorstelle, wenn ich an Tanz denke. Und dann haben wir halt noch Jorge, der also mehr aus der Modelwelt kommt und eben aber auch so auftritt mit sehr crazy Fashion und crazy Haaren und so. Und ich glaube auch schwul ist, oder? Ich weiß es nicht genau. Also du hast eine recht große Bandbreite an ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten. Und ich glaube, das hängt auch damit zusammen. Also ich glaube, die haben auch ein bisschen was zu sagen. Deswegen glaube ich, sind die auch so deutlich in ihren Statements und sagen, das kommt bei uns nicht in die Tüte. Ja, das wollen wir nicht.
Ja, das ist ja die ganze Produktion wirkt ja nach außen immer wie eine große Familie und dieses Gefühl bringen sie ja auch rüber, weil wenn man auch andere Produktionen jetzt sieht, die zur gleichen Zeit stattfinden, wo du halt auch ähnlich viele Leute hast, das wirkt halt mehr also ein, ja, hier, es ist unser Job, diese Sendung zu produzieren, wenn es da halt mehr so ist wie, ach, schön, es ist wieder Familientreffen.
Aber um jetzt mal den Bogen zu schlagen, zur Familie, kommen wir zurück zur Track-Familie.
Ja.
Genau, und wenn die Situation es erlaubt, sollen wir uns angeblich im Juni 2023 in einen Kinosaal begeben können.
Und das könnte sogar hinkommen, zeitlich so impftechnisch durchgeimpft und so.
Optimist.
Ja, und denn, was soll denn im Juni 2023 laufen, wenn wir ins Kino gehen?
Ja, ein neuer Star Trek-Film.
Genau, yay. Es soll ein neuer Star Trek-Film kommen, der nicht Quentin Tarantino ist, der nicht der 2016 mit Chris Pine angekündigte Star Trek 4 ist, sondern soll mal wieder ein komplett neues Projekt sein, was erstmal nichts Gutes. So, okay, das ist jetzt der wievielte Anlauf für den vierten?
Aber, Frage, hieß es nicht, das soll auf dem Skript von Vasquez basieren und hat Vasquez nicht eigentlich an dem Pine-Film mitgearbeitet, an dem vierten?
Keine Ahnung, also es ist alles recht
schwammig.
Alles recht schwammig, es soll in dem.
Also wir wissen eigentlich nur ein Datum, oder? Mehr wissen wir nicht.
Genau, also wir wissen, dass es im Juni 2023 soweit sein soll. Es soll im JJ-Universe spielen und ja, ich würde mal sagen.
Ja, in der Calvin-Timeline.
Genau.
Was? Also ich habe was anderes interpretiert, dass es alles Mögliche sein könnte.
Nee, also ich hatte gelesen, dass es oder explizit was, in der Kelvin-Timeline, in
worüber
Film.
Worüber genau sprechen wir? Über irgendein noch nicht spezifiziertes Drehbuch? Oder reden wir über den Film speziell? Weil ich habe die Ankündigung so gelesen, dass es eventuell die Kelvin-Timeline sein könnte oder auch in der Prime-Timeline sein könnte.
Es wird nicht genauer spezifiziert, aber da J.J. Abrams produziert, denke ich mal, wird es in dem Bereich bleiben. Und warten wir mal ab, ob am 9. Juni 2023 denn halt auch wirklich was kommt.
Ja.
Weil wir hatten ja schon ein paar, das wird der neue Star Trek Film und sie sind dann nachher klammheimlich eingestampft worden. Und ganz ehrlich, wir haben aktuell 5 Serien in Produktion plus eine in Pre-Production, von denen wir wissen.
Plus 2 oder 3 noch, wo wir wissen, die kommen irgendwann. Also ich meine, oder hast du jetzt schon Beispiel Section 31 mit einem?
Die habe ich schon als Pre-Production
okay,
gezählt.
Gut. Okay, gut.
Wir haben so viel Star Trek, wenn die alle so produzieren können, wie wir es hoffen. Und wenn man jetzt sieht, wir kommen ja später noch zu Discovery, was für eine Roundtrip-Time die jetzt haben von nur einem Jahr. Wenn die dann alle parallel laufen, dann haben wir jede Woche im Jahr frischen Star Trek-Content, wenn man das alles back-to-back senden würde. Brauche ich dann noch einen Kinofilm, wenn ich so geile Serien habe?
Also ich habe eine Theorie, was ein Kinofilm plausibel machen würde. Und zwar, das wäre, wenn die hingehen würden und sagen, die machen jetzt noch eine zweite Staffel Picard, vielleicht noch eine dritte, und dann wollen sie quasi Sir Patrick Stewart und seiner Geschichte einen krönenden Abschluss geben, dass das am Ende noch einen Kinofilm gibt. Das wäre etwas, was ich also auch innerhalb der sonstigen Produktionen, die laufen, als plausibel empfinde und auch zufriedenstellend für mich als jemand aus dem Publikum, die halt, also ein Fan, die halt quasi hingeht, ja, jetzt wird quasi Captain Picard schön abgerundet zum Schluss gebracht, weil Patrick Stewart, ich weiß nicht, wie lange er noch wie lange er halt noch machen will und wie lange es ihm
also
halt gut geht und ja.
Es ist offiziell noch nicht bestätigt, aber es wurde gesagt, dass es nicht mehr als 3 Staffeln Picard geben wird. Also es hieß, nach Staffel 3 ist durch und das würde zumindest zeitlich auch mit dem 2023 zusammenpassen, wobei das wäre eine Theorie. Ich kann es mir jetzt eher nicht vorstellen, aber es ist zumindest zeitlich passend.
Und was ich mir auch gedacht habe, vielleicht gehen sie hin und machen die Section 31-Geschichte als Filmserie mit, weil ich sag mal, Michelle Yeoh ist nun mal auch ein Kinostar auch und die würde auch, denke ich, nicht nur Star Trek-Fans, sondern auch andere Leute ins Kino locken können.
Ja, das ist die Frage, kann man noch Leute groß ins Kino locken?
Andererseits. Genau,
Naja, aber ganz ehrlich, Paramount Plus will doch sowieso im restlichen Europa launchen. Die haben ja jetzt erst nur in bestimmten Teilen gelauncht. Und wenn es dann heißt, wie bei ganz vielen anderen großen Firmen, so Disney macht das ja auch oder auch andere oder Apple zum Teil auch, dass die sagen, sie launchen die Filme im Kino und dann relativ zeitnah an dem Kino noch auf den Plattformen oder sogar parallel, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht Paramount Plus das genauso macht.
Warten wir ab. Also stempel es mal ab als, ja, es ist mal wieder ein Star Trek-Film angekündigt.
Und wir hören nie mehr
erst,
was.
Wenn ich den ersten Trailer davon sehe.
Ja.
Oder halt ein Regisseur bestätigt ist, ein Cast bestätigt ist und wirklich das Ding halt wirklich in Production ist. Also im Sinne von wirklich, wir haben Sets, wir filmen. Weil ankündigen kann man immer sehr viel und wie gesagt, ich brauche aktuell auch keinen halbherzig gemachten Star Trek Film, nur dass wir mal wieder einen Star Trek Film hatten.
Eben.
Auf der anderen Seite, die Rechte liegen ja jetzt wieder zusammen bei Paramount. Also da hatten wir ja vorher das Problem auch mit Viacom und so weiter. Und da genau. Die ja jetzt wieder alle zusammen sind, könnte das durchaus schon Sinn ergeben, wenn man das irgendwie mit in die Serien einflochtet.
Man könnte halt die Filme auch naja, einfach sein dann, lassen und einfach geile Serien produzieren. Ja. Und
ja, aber dann würde halt sowas auch Sinn ergeben mit zum Beispiel Abschluss für Picard oder genau. Auch immer, weißt du?
Ja. Also ich sehe so ein Picard-Abschlussfilm, dem würde ich also persönlich sehr positiv entgegenstehen, würde ich cool finden. Muss ja nicht unbedingt im Kino sein, sondern auch zu Hause auf der Streaming-Plattform, aber das wäre cool, da können sich Zeit nehmen, so eine längere Geschichte für 2,5 Stunden noch zu erzählen. Cool, so genau das
Auf der Ende anderen Seite Picard. Könnte halt auch echt sein, dass sie sagen, nee, wir wollen mit den Serien gar nichts zu tun haben und uns absichtlich unterscheiden von TV. Ja. Aber ja. Ah ja, mal gucken. Also ich glaube, auf jeden Fall war das eine Neuigkeit, die extrem überraschend kam.
Ja, also ich glaube aber aktuell, wenn man jetzt sagen würde, hey, wir produzieren einen Kinofilm, der hat nichts mit den ganzen Serien, die gerade überall in diesem Internet gehypt werden, zu tun, ist der größte Fehler, den sie machen können.
Ja.
Weil dann kommen halt Leute, die das halt nicht so mitbekommen, so, ach ja, ich habe da diese 2 Star Trek Serien auf Amazon gesehen, die haben mir gut gefallen, ach, da kommt ein Kinofilm, gucken wir uns das mal an, und dann so, hey, was, das hat überhaupt nichts miteinander zu tun, dass da die Enttäuschung größer sein könnte, als der Benefit von dem Ganzen.
Ich bin ein bisschen enttäuscht, sage ich dir, dass der, Abrams hin oder her, Kelvin-Timeline hin oder her, aber ich hätte mir gerne einen ordentlichen Abschluss für die Kelvin-Timeline gewünscht, also weil das ist ja jetzt doch irgendwie mit diesem dritten Film einfach so abgeschnitten, also ich hätte mir einfach einen runden Abschluss gewünscht und ich hätte gerne tatsächlich, ich bin ja so ein großer Zeitreise-Fan. Genau. Zeitreise-Fan. Und ich fand ja, dass die Story eben für diesen vierten Film ganz spannend geklungen hat, mit eben, dass eben Kirk auf seinen Vater trifft und die beiden gemeinsam dann, ja, ich weiß
nicht,
aber da hätte ich Bock drauf. Doch, da hätte ich Bock drauf gehabt. Und ich finde es schade, dass das nicht durchgesetzt wird. Das ist nicht jedermanns Sache, aber ich meine, das muss es ja auch nicht. Aber ich hätte auf jeden Fall gern einen ordentlichen Abschluss gehabt. Und das finde ich ein bisschen schade. Aber mal gucken.
Von Zeitreisen haben wir es ja heute noch mal. Also von dem her, du kommst noch ein bisschen auf deine Kosten.
Du kriegst deine Zeitreisen, ja.
Genau. Und zwar schon vor 2023. Was wir auch schon vor 2023 bekommen, ist ein Event nächstes Jahr im April in Chicago, denn die offizielle Convention Star Trek Mission Chicago soll im April 2022 in namensgebender Stadt stattfinden. Es gibt bislang eine Person, die bestätigt ist, dass sie auftreten wird. Das ist Will Wheaton. Der hat bestätigt, dass er da sein wird. Sonst sind wenig Details bekannt, außer 8. bis 10. April 2022 im McCormick Palace Convention Center in Downtown.
Ganz viele Schauspieler von Lower Decks haben mittlerweile gesagt, dass sie da sein werden. Ob das jetzt in welcher Kapazität das sein wird, haben sie nicht gesagt, aber die haben sich alle schon verabredet, dass sie da auftauchen. Verkleidet oder nicht verkleidet. Im Moment ist Twitter sehr lustig, weil die sich da alle irgendwie gerade sehr nett unterhalten. Miteinander über alles Mögliche. Ich habe eine Frage. Das Konzept für die Con ist ja, dass dann jedes Jahr eine Con stattfindet, aber jedes Jahr in einer anderen Stadt. Also es fängt jetzt mit Chicago an und wird dann eben jedes Jahr in einer Stadt stattfinden. Meine Frage ist,
in einer anderen Stadt in den USA.
Das ja, genau.
Ja, Beton an der Stelle.
Meine Frage ist, soll das ein Ersatz für Las Vegas sein oder soll es ein Plus oder findet Las Vegas weiterhin statt und das ist dann jetzt einfach ein Zusatz? Weil das konnte ich nirgendwo rausfinden.
Also ich glaube, die haben impliziert, dass sie die Las Vegas-Sache eben
nicht
sozusagen
mehr machen,
als mehrstetige Sache machen, damit sie irgendwie sich durch USA bewegen. Was ich halt wiederum sehr schade finde, weil, ja gut, man könnte ja wenigstens halt noch was für Europa machen oder den größten Star Trek Star Trek Fan Territorium Deutschland.
Das Problem ist, dass für Europa die Exklusivverträge für die Schauspieler hat.
Ja.
Die
Destination.
Das ist halt das große Problem für Europa, weil dann halt ja, aber egal. Aber die sind halt in Großbritannien, die wollen halt auch in Großbritannien bleiben. Also das ist halt ja. Das aber für dich wäre das ja nicht so schlecht. Also ich meine, du hast ja zumindest kannst du ja mal einen Heimatbesuch machen, dann ist zumindest der Weg nicht so lang.
Nein. Nein.
Gut, dann von der Zukunft gehen wir Richtung Vergangenheit, nämlich ein Projekt, was sich mit der Vergangenheit beschäftigt, denn die Voyager-Doku hat ihre offizielle Kampagnenphase durch. Sie haben knapp über 1 Million Euro insgesamt eingesammelt, mehr als doppelt so viel wie damals die DS9-Doku. Und schauen wir mal, was das dann wird und was sie mit dem Geld dann entsprechend alles umsetzen können.
Also offiziell wohl die am meisten überfinanzierte Dokumentation in der Geschichte von, ist es Kickstarter gewesen? Ich glaube, gell? Oder von Indiegogo überhaupt. Also die am meisten mehr Geld gekriegt hat als gefordert, sozusagen, von allen Projekten.
Genau, also sie wollten 150.000 Dollar haben und sind halt rausgekommen bei, wenn man es wenn man es in US-Dollar sieht, fast beim Neunfachen. Also ganz genau haben sie 1,296 Millionen US-Dollar eingesammelt.
Völlig irre. Aber ich glaube tatsächlich auch unabhängig davon, dass Voyager einfach so so populär ist, aber ich glaube, es hat tatsächlich geholfen, dass die DS9-Dokumentation davor ein bisschen bekannt gemacht hat, dass es sowas gibt wie Indiegogo oder wie Kickstarter und dass die Fans da gefragt sind. Denn ich hatte ja zum Beispiel das Problem bei DS9, dass ich das überhaupt nicht mitgekriegt habe. Und seitdem ich aber das
mitgekriegt, aber konnte nicht, weil es damals nur mit Kreditkarte ging.
Ja, siehst du, und ich meine, das ist jetzt alles auch wieder ein bisschen, du hast mehrere Varianten jetzt auch, wie du kannst und unterstützen kannst, aber vor allen Dingen
halt
glaube ich auch,
dass es das gibt und richtig. Es gibt halt schon ein Resultat, also etwas, was schon mal gemacht worden ist, können sich Leute schon eher vorstellen, was es ist, als wenn es was ganz Neues ist.
Und wo das Resultat auch vielen gefallen hat, also wo du sagen kannst, du kannst dich darauf verlassen, dass das Team, das ist ja das gleiche Team, das eben auch die DS9-Doku gemacht hat, du kannst dich darauf verlassen, dass dieses Team auch was als Ergebnis hat, was wahrscheinlich dir gefallen wird. Und der ein oder andere, der es halt damals nicht mitgekriegt hat für DS9, der jetzt aber plötzlich weiß, okay, es gibt sowas wie Indiegogo oder Kickstarter oder was es noch alles an Plattformen gibt, schaut vielleicht auch mal dann eher auf so einer Plattform rein und gibt mal Star Trek ein, weißt du, und sieht dann, ach, guck mal, da gibt's noch eine Doku. So. Also ich glaube, das hat dem schon geholfen, da einfach das bekannter zu machen.
Plus halt, jeder hockt halt irgendwie gerade zu Hause und verbringt eindeutig zu viel Zeit in diesem Internet, und auch wenn man sieht, was sie dieses Mal an so an Goodies, die du halt als Rewards auswählen konntest, haben sie halt das, was beim letzten Mal super gut gelaufen ist, haben sie halt diesmal nochmal zwei Notches weitergedreht, indem sie halt irgendwie nochmal einen Haufen Pins gemacht haben mit allen möglichen Charakteren, die vorgekommen sind, und noch mehr T-Shirts. Also es gibt ein T-Shirt, was du auswählen kannst, Tuvok Rocks, dann ein Janeway T-Shirt, Grab a Phaser, we're going to get some answers, und die Replicator Coffee Company. Du kannst dir auch so eine Janeway Alu-Kaffeetasse als Goodie auswählen. Das ist natürlich
schön, wenn man sowas als extra hat, und dann unterstützt man das auch gerne mal.
Genau. Und von dem her schauen wir mal, was es jetzt alles wird. die Stretch Goals sind ja sehr blumig formuliert ab einem gewissen Punkt, weil halt unheimlich viel davon abhängt, was CBS oder Viacom CBS genehmigt. Also sie wollen HD-Footage machen. Und da hat man ja schon gesehen, was man bei DS9 rausholen konnte. Und bei Voyager
kannst
du halt noch mal mehr raushauen. Also jeder, der kann, guckt euch die Serie mal auf 16:9 an. Das sieht schon verdammt gut aus, weil man es halt komplett schon damals ja mitgeplant hatte, wie man es auch bei in den späteren Staffeln DS9 ja hatte. Von dem her, das sieht schon sehr, sehr gut aus und gucken wir mal, was da kommt. Dann, was auch kommt, und zwar noch dieses Jahr, ist eine weitere Doku, nämlich vom History Channel. Denn der History Channel produziert gerade eine achteilige Doku über Star Trek und nennt das Ganze The Center Seat. Soll, also kommt halt für den, also produziert vom History Channel, wird in den USA auf Paramount Plus auch mitlaufen natürlich und da beleuchtet man einfach mal 55 Jahre.
55, 60, das kommt bald.
Ja, 55 Jahre Star Trek-Geschichte.
Und Frage, was ist denn da, weil das, da hatte ich mich nicht so drum gekümmert, was ist denn da das Alleinstellungsmerkmal? Denn natürlich sage ich als Star Trek-Fan, es kann nie genug Star Trek-Content geben und wenn es Dokumentationen darüber sind. Aber jetzt habe ich natürlich in meinem Leben auch schon die eine oder andere Star Trek-Dokumentation gesehen. Habe ich Bock auf nochmal sowas? Also, was ist da irgendwie das Besondere? Weißt du das? Oder ist es einfach nur so wirklich ein großer Rundumschlag?
Ist es einfach nochmal ein großer Rundumschlag.
Mhm, okay.
Und von dem her kann man ja mal schauen.
Acht Teile verspricht zumindest detailreich. Also, das ist ja schon mal eigentlich gut.
Genau. Dann weiter geht's. Strange New Worlds. Wir haben dafür keinen Trailer bekommen am First Contact Day. Auch keinerlei Ankündigung am First Contact Day zu. Aber es gibt andere News, denn es wurde die weitere Besetzung bekannt gegeben. Und wir haben da ein paar Zungenbrechernamen bei. Ich versuche mich mal dran und ich muss sagen, ich habe von keinem dieser Schauspieler vorher jemals was gehört. Liegt auch vielleicht daran, dass ich all diese Serien, für die sie bekannt sind, nie gesehen habe. Aber in der Regel sind das ja immer die besten Casting-News bei Star Trek, wenn man die Leute halt so komplett überhaupt nicht kennt. Wir haben zum einen Babs Olusanmokun, bekannt aus Black Mirror und Dune. Christina Chong, bekannt aus Tom und Jerry und auch Black Mirror. Dann Celia Rose Gooding, bekannt aus Jagged Little Pill. Jess Bush aus Skinford und Les Norton. Und noch Melissa Navia, bekannt aus Deadland und Billions. Für die sich jetzt wundern, ein Herr, vier Frauen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, wir haben euch den Trekkor-Artikel verlinkt. Es wird wieder genau wie bei Discovery ein sehr, sehr diverser und doch frauenlastiger Cast.
Also zumindest optisch schon mal divers. Wie das jetzt dann inhaltlich aussieht, werden wir sehen. Aber ich finde, das sind ja schon mal sehr gute Voraussetzungen.
Ja, ich denke, das machen die für extra, weil wurde ja schon öfters, also ohne jetzt zu meckern, darauf hingewiesen, dass also die drei Hauptfiguren eben Pike, Spock und Number One von weißen Leuten gespielt wird. Und da wollen sie natürlich
Und die konntest du auch nicht umcasten.
Natürlich ging ja nicht. Nee, ja eben. Deswegen habe ich gesagt, war ja nicht meckern, sondern eine Feststellung. Und dann ist ja völlig klar, dass sie da das sozusagen das Gesamtbild jetzt entsprechend anpassen.
Ja, genau. Ja. Und aber da gab es ein kleines Video, das war zwar kein Trailer, aber es wurde in dem Video kamen eben die neuen Schauspieler zu Wort und die haben den Eingangstext zitiert, den wir hatten bei TOS, also dieses The Final Frontier, to discover new worlds, wie auch immer, so halt. Und das fand ich irgendwie schon so, also es ist natürlich auch so, wenn ich die ersten Takte von den Themen höre oder schon diese Space, The Final Frontier, und da kriege ich schon so eine Gänsehaut. Das ist schon so, ich liebe das so sehr. Und als sie dann diese neuen Schauspieler das gesagt haben und du hast denen angesehen, denen ging's genauso. Also die sagten es so in die Kamera und du hast dir irgendwie gesehen, die finden es gerade alle selber so geil. Ich will auch nicht wissen, wie viele von denen vielleicht sogar Star Trek schon als Kind oder so gesehen haben. Und jetzt darfst du das halt so in die Kamera sagen. Es ist halt richtig toll. Und das haben halt die neuen Schauspieler gemacht und natürlich auch schon von denen, also auch die drei, von denen wir wussten, dass sie mitspielen, nämlich eben Pike, also Anson Mount und Rebecca Romijn und Ethan Peck. Und ich dachte nur so, geil. Also es hat richtig Spaß gemacht. Und dann durften die eben ankündigen, ja, also wir sind jetzt dabei, wir freuen uns dabei zu sein. Und wir haben total viel Spaß jetzt schon. Und die Dreharbeiten haben begonnen so. Also so war das eben. Und das fand ich sehr schön, dass wir da optisch einfach so einen kleinen Gruß gekriegt haben. Und Ethan Peck, den ich ja immer noch sehr liebe, der sah in dem Video echt schrecklich aus. Also ich habe da nur gesessen.
Er hat sich halt die Augenbrauen mal wieder halb wegrasiert.
Ja, aber das war gar nicht das Problem. Das Problem war, dass ich dachte, gib dem Mann doch mal eine Bürste. Also mir hat so das Mama-Herz in mir hat gezuckt und ich hätte so am liebsten so einmal den Kamm genommen, so komm her, Bub, ich mach mal schnell die Frisur. So, also ich dachte nur so, da haben sie vielleicht echt auf den falschen Fuß erwischt, als sie das gefilmt haben, dass er vielleicht gerade aus dem Make-up-Trailer kam oder so.
Heutzutage ist Haare kämmen total überbewertet und
ja, wahrscheinlich war
voll dahinter. Heutzutage.
Ja, aber es gibt gewisse Situationen, gerade wenn man in einem schwarzen Anzug mit einer schwarzen Krawatte vor einer schwarzen Tür steht, an einem gewissen Tag, dann sollte man vielleicht vorher mal seine Haare kämmen.
Ach, warum? Ich finde, dann ist der Stilbruch schön. Also ich verteidige ihn jetzt einfach aus
Prinzip. Also ich wollte einfach nur sagen, ich nehme jede Ausrede, um dem Mann mal in die Haare zu fassen. Aber das war eigentlich nicht, ich dachte nur so, oh Gott, Junge. Aber egal, es war auf jeden Fall das, was mir an diesem Video aufgefallen ist. Ja, also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich einfach, diese News, die Besetzungsnews von Strange New Worlds, die kam auch sehr überraschend. Ich muss ja wirklich mal, Star Trek, ich muss wirklich mal Paramount loben. Ich finde, die haben jetzt in der Pause, die wir hatten, weil jetzt sind ja einfach aktuell auch keine Serien, die gezeigt werden, ich finde, die haben es ganz gut geschafft, die News immer so in bestimmten Abständen reintrickeln zu lassen ins Fandom, sodass da die ganze Zeit Bewegung drinne war. Also in dem Moment, in dem du dachtest, jetzt schläft alles so ein bisschen ein, kam dann so ein Video, oder in dem Moment, in dem du dachtest, ach ja, es ist jetzt schon ein bisschen lange her, dass die letzte Serie lief, kam dann zum Beispiel die Info, wer die neuen Leute sind, die gecastet werden, oder es kam ein Foto oder ein Interview. Also die haben es, finde ich, ganz gut gemacht. Jetzt in der Pause, es kommt ja dann jetzt auch bald die nächste Serie, jetzt in der Pause eben, das alles so ein bisschen am Leben zu halten. Denn ja,
es versiegt halt nicht so wie, okay, jetzt ist die erste Staffel Disco durch, jetzt ist erstmal ein Jahr Dürre.
Oder wie früher eben, dann war dann Voyager eben vorbei und dann hat man auf die nächste Season gewartet und in der Zwischenzeit hatte man irgendwie so nix. Und ich meine, gut, damals hatte ich auch noch nicht so viel Internetzugang, aber trotzdem. Das ist halt heute irgendwie anders. Und man hat natürlich auch immer, zum Beispiel auf Twitter oder Instagram oder wo auch immer, in dem Fall verfolge ich ja nur Twitter, auch eben die ganzen Schauspieler, die auch einfach mal miteinander Aktionen machen oder sich unterhalten. Also ich meine, Discovery hat ja Dungeons and Dragons, die haben ja so eine Rollenspielgruppe, wo die immer wieder privat, aber eben von den Discovery-Schauspielern, die dann da eben wieder immer mal wieder Sachen posten oder so. Dann gab's jetzt irgendwie so eine Quiz-Show, wo auch ein paar Discovery-Leute mit dabei waren, die dann auch darüber gepostet haben. Also selbst wenn vom Franchise selber nichts kommt, kommt halt immer ganz, ganz viel von den Schauspielern. Und das finde ich irgendwie nett. Das macht total viel Spaß, da auch ein bisschen so die Hintergründe zu sehen und einfach mal so ein bisschen mehr zu erfahren.
Das Internet kann aber auch ein sehr hässlicher Platz sein, denn unser Lieblings-Ex-Borg, Jonathan Del Arco, hat Twitter verlassen, weil es zu toxisch wurde.
Ich frage mich echt, was diese Leute reitet, warum und was so einfach so generell so, was läuft schief? Also es wurden schon viel zu viele, also Menschen, egal ob sie berühmt sind oder nicht, von Plattformen verdrängt, weil es Leute gibt, die denken, die können was auch immer in sich kompensieren, indem sie andere Leute scheiße behandeln und sich gegenseitig dafür pushen.
Ja, und es ist ja über alle Social Media Plattformen ja gegeben, aber ich finde, Twitter ist natürlich auch ein sehr, ich finde, das ist der Social Media Ort von allen, die ich jetzt kenne, und ich kenne mich bei Instagram auch nur bedingt aus zum Beispiel, der aber am meisten so Hater oder so anzieht, und Jonathan Del Arco hat halt auch gesagt, also Twitter ist für mich jetzt ein zu toxischer Ort geworden, und ich will das nicht mehr in meinem Leben, und deswegen ziehe ich mich heraus, aber er ist weiterhin auf Instagram. Also er macht trotzdem genau. Ja, Social Media. Das heißt, die Plattform scheint für ihn ganz gut zu funktionieren, aber da hast du ja auch mehr Bilder als wirklich Kommentare und oder Gespräche, sagen wir mal. Ich meine, auf Twitter hast du auch keine richtigen Gespräche. Aber es ist halt echt ätzend. Und ich meine, es ist nicht der erste, es ist nicht der letzte. Das gibt's immer wieder, gab es immer wieder. Ich meine, das letzte große Ding, an das ich mich erinnere, ist halt aus dem Star Wars Fandom.
Ja,
Kelly Marie Tran, die halt wirklich auch rausgemobbt wurde. Bei ihr war das, glaube ich, alles noch ein bisschen harscher. Und als es jetzt bei Jonathan Del Arco war, wobei ich da nicht weiß, bei ihm habe ich das Gefühl, dass es da kein einzelnes konkretes Ereignis gab, sondern dass einfach allgemein die Stimmung halt gekippt ist.
Der ist ja schon ewig auf Twitter gewesen, dem habe ich ja auch schon gefolgt, also auf Twitter, als es gar kein Star Trek gab zwischendurch, also nach Enterprise, zwischen Enterprise und Disco quasi.
Ja.
Und vielleicht zwischendurch jetzt dann die Kelvin-Filme liefen, und da habe ich halt ihm und der Jerry Ryan halt gefolgt, weil ja, meine Lieblings-Borg.
Ja.
Die haben halt auch schon Content gehabt, also in seinem Fall gehabt, bei ihr hat sie ja noch, die tweetet ja immer noch, die ist glücklicherweise noch da.
Ja. Na, ich meine, das heißt ja nicht, dass er vielleicht nicht irgendwann zurückkommt, aber trotzdem, also jetzt quasi ab dem 31. März oder Ende März war dann eben Schluss, und ich weiß nicht, sowas ärgert mich und macht mich einfach traurig. Und gerade, also das Ding, da haben wir uns ja schon mal drüber unterhalten, für mich ist es so, dass gerade in einem Fandom, also für mich macht es das extra schwierig, weil es in einem Fandom stattfindet, wo doch eines der allerersten, wichtigsten, zentralen Leitmotive ist, dass man aufeinander Rücksicht nimmt und eben nicht hatet. Also, ja. Und also, wenn das jetzt in einem anderen Fandom passiert, ärgert mich das auch und macht mich auch traurig. Aber gerade in dem Star Trek Fandom, wo doch eigentlich genau das Motto ist,
eigentlich,
Umuk, ja, also unendliche Mannigfaltigkeit in unendlichen Variationen, Kombinationen oder eben Idik im Original, genau. Also, ja.
Ja, aber gut. Da hatten wir ja schon.
Wir werden es nicht lösen können.
Schon Land ein und Land auf drüber diskutiert. Ja. Die Leute, die dann sagen, die Story ist nicht logisch, das ist alles, früher war das alles viel besser, die halt unter dieser Storytelling-Kritik halt versuchen, ihre Frauenfeindlichkeit und ihren Rassismus zu verbergen.
Ja.
Also, und Jonathan Del Arco war ja auch jemand, der Gott. Er ist nicht tot, er lebt.
aber bei uns ist er weg aus meinem Social Media.
Aber er hat sich auf Twitter ja auch immer sehr stark politisch engagiert, LGBT. Und damit tritt man natürlich sehr vielen Leuten halt dann teilweise halt auch entsprechend auf die Füße, und die politische Situation ist in den USA ja nochmal wesentlich aufgeheizter, als wir das hier in Deutschland haben.
Aha.
Und
Naja, es kommt drauf an, was, also ich finde, es ist schon ziemlich aufgeheizt hier in Deutschland, wenn man sich anguckt, was jetzt mit zum Beispiel Quattro-Milf passiert und anderen Dingen hier in Deutschland. Es ist nur kleiner bei uns. Und daher, ja, aber je nachdem, was für ein Mensch du bist, da kann es dir schon passieren, dass genauso viel Hass und
Aber wir haben halt in Deutschland noch ein funktionierendes politisches System, wo halt nicht der Graben so tief ist, dass er unüberwindbar ist. Also klar, es gibt da Leute an den Rändern, die sehr, sehr stark Gräben buddeln, aber die sind halt am Rand und nicht in der Mitte der Gesellschaft. Das ist halt der große Unterschied, den wir halt noch haben. Aber kommen wir zu erfreulicheren Sachen.
Ja.
Denn Michael Chabon hatte mal wieder Langeweile.
Oh ja, die Romulanskis.
Und hat ein paar weitere Extras aus seinem PK-Headcanon veröffentlicht.
Ja, also mal wieder verschiedene Dinge. Also einmal zu den Romulanern. Relativ lange, detailreicher Artikel, den ich sehr gut fand. Und dann zu warte, wie heißt das? Ich vergesse mal, wie das heißt. Zu Gun Madame. Also Gun diese, Madame.
Ja, genau. Diese
Origin Story, genau. Diese Mythologie und was dahinter steckt und so weiter. Und was war das dritte noch über noch irgendwas? Aber auf jeden Fall er bringt immer wieder solche Details und postet die dann bei sich auf seinem Blog. Also sehr zu empfehlen, macht sehr viel Spaß. Wenn da einer sagt, er hat Bock, sich da noch so ein bisschen in die Tiefen zu begeben und in das Thema nochmal so richtig einzutauchen, dann ist es sehr empfohlen, ja.
Dann hat Hannah Culpepper einen NAACP Image Award bekommen für Outstanding Directing of a Drama Series.
Und hat da ein sehr süßes Video drüber gemacht, über ihren Abend und über ihre Rede.
Genau.
Vor allem, was ja, also die NAACP ist die National Association for the Advancement of Colored People. Das sollte man noch dazu sagen, für die, die es nicht kennen, weil ich musste es mir auch erst ergoogeln, was die NAACP ist. Und sie hat auch so ein bisschen gesagt, ja, man muss halt seine Acceptance Speech vorher aufzeichnen und weiß gar nicht, ob sie jemals benutzt wird. und dann kommt halt die Auszeichnung ganz, ganz langweilig mit der Post.
Ja, gut. Aber das ist natürlich aktuell die Problematik.
Ja.
Ja. Ja, aber da habe ich mich gefreut. Star Trek sahnt ja verhältnismäßig wenige Preise immer ab. Sie haben immer viele Preise, wenn es um Make-up und Special-Effekte und sowas geht, auch verdientermaßen. Aber irgendwie so die Schauspieler und so haben ja selten mal Auszeichnungen. Und deswegen freut mich das besonders, wenn dann eben auch mal Regisseure oder eben Leute, die hinter der Kamera stehen und was anderes machen, als jetzt böserweise gesagt Make-up oder so, dass die auch mal anerkannt werden öffentlich. Und darüber habe ich mich sehr gefreut.
Ja, weil das sind natürlich sehr spezifische Awards von spezifischen Gruppen, die halt zeigt, dass Star Trek halt im Bereich dieser spezifischen Gruppen der Repräsentation von Marginalisierten einen sehr guten Job macht und der Mainstream halt generell, was Science Fiction und so betrifft, die könnte man sagen, stiefelterlich mit umgeht.
Ja, aber ist ja lustig, dass genau.
Was aber auch ein blödes Wort ist eigentlich.
Ja. Aber es ist zumindest insofern ja positiv, haben wir uns ja darüber unterhalten, dass wir eben das Gefühl haben, dass Discovery vor allen Dingen, aber eben auch andere Serien, aber Discovery eben dann auch versucht oder das Star Trek-Universum versucht, ein bisschen, sagen wir mal, moderner, diverser, aktueller, relevanter auch in bestimmten Bereichen und Thematiken zu sein. Und wenn das dann anerkannt wird von so Gruppen, die sich da spezifisch auch stark machen für, dann ist das auch irgendwie schön. Das freut mich, weil das heißt ja auch irgendwie, dass Star Trek also sich weiterentwickelt. Das, worüber sich ja viele beschweren, aber ja.
Ja,
die sich die beschweren, Award, wollen das ja nicht.
Ja.
Aber die Award-Knappheit, die es da ja bei Star Trek gibt, muss man halt auch sagen. Star Trek, im technischen Bereich haben sie an vielen Stellen immer wieder Maßstäbe gesetzt. Wenn man sich die alten Serien anschaut, überragendes Storytelling hatten die selten. Es gab
aber
sehr gute Episoden.
Aber oft überragende Schauspieler. Also weil die Schauspieler werden ja meistens auf eine bestimmte Folge oft festgelegt, wenn es zum Beispiel Fernsehauszeichnungen gibt. Und das kann man mit Star Trek ja auch machen. Aber das hat man nicht.
Ja, weil es halt auch nicht den, oftmals nicht den einen klassischen Lead-Character gibt, die du sonst oft hast. Also, ja, der Captain ist immer sehr, sehr stark im Fokus, aber halt nicht so im Fokus wie halt Hauptdarsteller in anderen Serien. Und das macht da halt ein bisschen Unterschied. Plus halt dieses, ja, das ist ja Sci-Fi, das ist ja nicht hier unsere große Serie, die in der Gegenwart spielt.
Ja, also das Problem ist halt, in anderen Franchises oder in anderen, mit anderen Serien funktioniert es ja auch. Und das sind auch, zum Beispiel Game of Thrones ist ja auch Fantasy. Da hat bis vor 20 Jahren kein Mensch nachgekräht oder bis zu vor 15 Jahren. Und jetzt plötzlich ist es quasi im Alltag angekommen. Und dass das irgendwie mit Star Trek zumindest in der Branche selber nicht funktioniert, das finde ich erstaunlich. Aber gut.
So ist es halt. Wo wir aber beim Thema Awards sind für Outstanding Drama Series. Discovery hat noch ein GLAAD Award bekommen und das ist die Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.
Auch schon recht lange, glaube ich, sogar dabei.
Genau, gibt es seit 1985. Und da ist Discovery auch ausgezeichnet worden. Dann hast du, Britt, noch eine Kleinigkeit auf Twitter entdeckt, denn 3D-gedrucktes Essen.
Ja, ich dachte so, was? Also eine israelische, eine israelische Firma hat einen 3D, also hat eine Methode erfunden, mit der man jetzt 3D gedrucktes Essen halt machen kann. Also in dem Fall haben sie Steak hergestellt und also Bio-Printing nennt sich das wohl, Bio-Printing Technology. Und ich fand, es klang sehr nach Replikator oder aber nicht Replikator, sondern wie heißt es? Replikator, oder? Wie heißt es denn, wo das Essen hergestellt wird?
Ja, der Replikator und vorher der Food Synthesizer. Also
ja, genau.
Die Vorstufe ist der Food Synthesizer und später ist es der Food Replicator.
Genau, und ich dachte, hallo, wir sind wieder einen Schritt näher. Also wir haben ja jetzt immer mal wieder Artikel, wo es dann heißt, wir haben schon, also was weiß ich, es gibt ein schwarzes Loch, wir haben ein schwarzes Loch entdeckt. Wir können schon ein Partikelchen irgendwie beamen und jetzt haben wir auch schon den ersten Schritt zum Replikator. Also es muss nur alles ein bisschen schneller gehen. Aber ich finde das toll, wenn dann so Sachen im echten Leben auftauchen, wo du sagst, ach guck. Ja.
Dann ist die zweite Staffel von Pod Directive, dem offiziellen Star Trek Podcast, angekündigt worden.
Angelaufen schon?
Und auch angelaufen, ja. Ich komme nicht zum Podcast hören, man merkt es vielleicht.
Lohnt sich sehr, ich kann es nur immer wieder empfehlen und Anson Mount war jetzt in einer Folge auch dabei. Hat sehr viel Spaß gemacht und in der Folge zusammen mit einem Typ von ich habe vergessen, wie es heißt. Es heißt, es ist nicht Yeti, aber so ähnlich wie Yeti. Es ist so eine Organisation, also im echten Leben, die sich darum kümmert, wie man also Erstkontakt mit also oder wie also
Seti. Ich weiß,
ist es
der
Seti?
Hat sowas nee,
oder
es ist nicht Seti, es ist aber, eine ähnliche, aber es ist eine Organisation, die sich dafür
die heißt eignet. Irgendwas mit ja. M. Manti oder so, keine Ahnung, aber ja genau, also Kommunikation und Nachrichtenvermittlung und so weiter, raus ins All. Und die beiden waren zusammen in einer Episode, das war ganz interessant. Ja, also aber generell macht sehr viel Spaß, also kann ich nur empfehlen.
Und zum Schluss der allgemeinen News-Sektion noch eine traurige Nachricht, denn Margaret Wonder Bonanno ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Sie war Autorin, hat auch diverse Star Trek Bücher geschrieben und ist am 8. April verstorben.
Ich möchte eine kleine Anekdote anbringen, die aber keine Neuigkeit ist. Was machen wir denn da? bringen sie einfach trotzdem an. Ja. Es tut mir leid, ich musste jetzt einfach, weil das fand ich alles das Allergeilste, als ich nach den News geschaut habe. In Bochum hat einer die Polizei gerufen, wegen einer. Ja, das ist schon ein bisschen her, aber das ist passiert, als wir noch nicht.
Die Kronenflagge.
Genau, als die Geschichte nicht, meinst
du. Jetzt hast du die Pointe versaut. Der hatte die Polizei gerufen, hat gesagt, wegen einer, was hat er gesagt, irgendwie
Rechtsradikale.
Also beziehungsweise gegen wegen einer vermeintlich staatsfeindlichen Flagge. Und dann kam die Polizei und der Polizist, vermutlich Star Trek-Fan, hat gesagt, keine Sorge, alles gut, es war die Klingonenflagge. Und das fand ich großartig. Ich finde, sowas hört man viel zu selten und es hat irgendwie. Aber man muss dazu natürlich auch sagen, gut, die Klingonenflagge, ich meine, es war rot-weiß und hatte dieses schwarze Symbol mit diesen spitzen Enden. Ja. Also es ist halt natürlich auch farblich leider sehr ähnlich, ja. Also, ja. Aber ich musste sehr, sehr lachen und dachte, ach, wenn Star Trek so in die Medien kommt, ist doch auch nicht schlecht. Ja, das war das. Das als kleine, nette Anekdote zwischendrin.
Ja, dann war am Montag ja so ein kleines Ereignis in diesem Internet.
Ja.
Und wir haben gebannt vorm Stream gesessen, haben uns eigentlich, glaube ich, ehrlich gesagt, relativ wenig erwartet. Also ich dachte so, ja gut, wir kriegen den Trailer zu Lower Decks und das war's. Also mit der Erwartungshaltung bin ich reingekommen. Mhm. Oh boy, haben die was vorbereitet gehabt.
Oh ja.
Also es war ein sehr gewinnbringender Tag für alle Fans, oder?
Genau.
Ja,
also wir können ja noch mal kurz durchgehen. Ich ratte einmal kurz runter, was wir für Panel hatten. Weswegen auch die Erwartungshaltung bei mir relativ gering war. Also wir hatten als Panel 1 eine Special Presentation von Sir Patrick Stewart. Als zweites Panel hatten wir dann Revisiting Star Trek First Contact, weil dieses Jahr 25 Jahre First Contact, auch wir werden dazu noch irgendwann im Laufe des Jahres eine Sonderfolge machen. Mal gucken, wo die noch Platz hat zwischen den ganzen Serien. Panel 3, Creating First Contacts, wo es halt um Kostüme, VFX und so weiter ging. Dann Panel 4, Woman in Motion, wo es halt speziell um Frauen, Repräsentation und was da halt Nichelle Nichols für einen Einfluss hatte.
Und eine Doku über Nichelle Nichols. Wir hatten vor lauter Dokus diese Doku vergessen zu erwähnen.
Dummerweise kann man sie bei uns nicht sehen, ja. Die läuft nee, die nur auf Paramount Plus.
Das heißt, entweder müssen wir halt einen Urlaub in den USA machen und Paramount Plus gucken. Ja, oder irgendwie.
Ja. Irgendwer wird sie sicherlich auch für Deutschland lizenzieren.
Ja.
Es würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Dann Panel 5, Second Contact, wo man halt, oh Wunder, Wunder, da ging es um Lower Decks. Und hinten raus dann noch First Contact with Star Trek Prodigy. Das waren die Panels. So, ja, man konnte ein bisschen was erwarten, aber ich habe halt nicht so viel erwartet, weil okay, gut, die Produktionen sind angelaufen. Was sollen sie uns großartig präsentieren? Und gleich das erste Panel hat mich komplett auf dem kalten Fuß erwischt.
Oh ja. Weil ich hatte, wisst ihr, was ich erwartet hatte? Dass Patrick Stewart also mit seiner Special Presentation so eine Art Pep-Talk macht. So, ja, wir haben diese schlimme Pandemie und wir müssen als Menschen uns zusammenraufen, damit wir auch ein besseres Morgen haben nach der Pandemie und bla bla bla. Der
halt und guck mal, hier sind noch zwei, drei Fotos vom Set.
Genau das hätte ich gedacht, dass er einfach uns so, oder vielleicht noch ein Shakespeare-Sonett liest und einfach so für, sozusagen, so für die Moral unter den Fans mal was tut und uns mal so ein bisschen einschwört. So, ja.
Er hat uns eingeschworen.
Aber er hatte ein bisschen
erwartet habe.
Genau, ein bisschen mehr dabei als gedacht.
Genau, wir haben einen Teaser bekommen, so wie wir ihn damals auch für die erste Staffel bekommen haben, also ohne Footage aus Folgen, aber halt eine Ankündigung, so, wir fliegen halt erst so an, schön auf dem Chateau, so alt, so bekannt, und bekommen dann halt einen Flug durch seine Bibliothek / Arbeitszimmer, wo Sir Patrick Stewart dann halt sagt, the true final frontier is time. Time can turn our most impulsive, our most ill-considered actions into history. What we do is a crisis often weighs upon us less heavily than what we wish we had done. What could have been done. Time offers so many opportunities, but never second chances. Und das ist das, was Sir Patrick Stewart sagt, während wir halt durch den Raum fliegen und halt in Großaufnahme ja. Easter Egg über Easter Egg über Easter Egg über Easter Egg zu sehen kriegen.
Inklusive der bajoranischen Reckoning-Tafel, die ja Sisko hatte. Und da denke ich so, ja, gleich kommt ja noch jemand.
Genau. Bevor wir auf die Tafel eingehen, erstmal so die ganzen kleinen Details. Also wir sehen das Gemälde von der Enterprise D, die wir aus dem Ready Room kennen. Wir sehen sein im Glaskasten aufgeschlagenes Shakespeare-Buch, was wir von der Enterprise D kennen. Wir haben natürlich wieder mal ein Model der Stargazer dabei. Wir haben sein Chair aus dem Ready Room der Enterprise E. Wir haben diverse andere Deko-Teile, die wir irgendwo schon mal bei ihm oder seinen Familienangehörigen irgendwo im Hintergrund gesehen haben. Und zwei Sachen, die halt herausstechen. Zum einen diese Tafel, die liegt da auf dem Tisch. Wenn man nicht weiß, was das ist, kann man das komplett ignorieren. Das ist nämlich die Steintafel, die in DS9 in der Episode The Reckoning von Sisko in der Ancient oder die Bahala. Die in Bahala gefunden wurde, genau. Die er dann nachher kaputt macht. Das war die Folge 621, wo ich mir dann halt so dachte, so, also offiziell hat Avery Brooks ja gesagt, er hat mit diesem ganzen Star Trek abgeschlossen.
Ich glaube nicht daran.
Nee.
Also ich glaube nicht daran, dass er kommt, meine ich, wollte ich gerade sagen.
Naja, also ich meine, Patrick Stewart hat ja auch mal damit abgeschlossen. Also das ist ja die Frage so, könnte er in irgendeiner Weise kommen? Oder wird halt nur der Charakter erwähnt, dass wir wissen, okay, das und das ist mit Sisko passiert anschließend? Oder überdenkt da wirklich gerade noch mal jemand seine Lebensentscheidung? Es ist weit, weit hergeholt, aber es hat auch nie jemand gedacht, dass in Las Vegas auf einmal ein Patrick Stewart aus der Tür kommt und sagt, jo, geht wieder los.
Wenn dieser ganze mit Time, bla bla, bla 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 bla, nicht wäre in Kombination mit dieser Tafel, hätte ich gedacht, die trollen uns einfach. Weißt du? So nach dem Motto, wir legen es da mal rein, mal gucken, ob es denen auffällt. Eigentlich falsche Serie, aber egal. Ich kann mir nicht vorstellen, also es kann sein, dass die Bajoraner vielleicht mal eine kurze Rolle spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da Avery Brooks oder so wieder auftaucht. Also da glaube ich, das ist echt ausgeschlossen.
Ich meine, vielleicht casten sie ihn auch neu, wo man dann halt einen jüngeren Ben Sisko irgendwo sieht, wer weiß. Oder Corey Clofton. Vielleicht hat der ja auch gerade Zeit.
Stimmt, der könnte kommen. Der war ja schon schließlich auch in anderen Produkten, also Fanproduktionen dabei. Ja.
Genau. Und was halt so dann am Schluss das große Ding war, wo das Internet halt halb durchgedreht ist beigefühlt. So der Seven of Nine Moment dieses ja. Jahres. Ja. Es geht halt, der Zoom geht, oder die Kamerafahrt geht halt auf sein Schachbrett, wo Spielkarten liegen, alle verdeckt, nur eine ist offen. Es ist die Herz-Dame und diese Karte löst sich auf und es bleibt halt nur das Q übrig und dann kommt halt und leuchtet halt, wo er so, okay, Q kommt zurück. oder kommt
aber
er
dann
zurück?
Kommt ja, und ja, dann, aber dann kommt es.
Und dann kommt halt dieses Voice-Over. The trial never ends.
Genau. Genau. Und alles da vielleicht denkst, oh mein Gott. Und dazu muss man jetzt vielleicht kurz erklären, the trial never ends, was hat es damit auf sich? Ich weiß nicht, ob das jeder weiß.
TNG.
Der Overlapping Arc von TNG war halt in der im Pilotfilm Encounter at Farpoint wird ja Picard stellvertretend für die gesamte Menschheit angeklagt, eine barbarische
von
Rasse.
Q.
Genau, von Q angeklagt. Genau. Ankläger und Richter in einem immer super angeklagt, dass die Menschen eine barbarische Rasse sind und das zieht sich so ein bisschen durch. Es wird immer mal wieder erwähnt, wenn Q mal wieder mal da ist und dann im Serienfinale All Good Things
kommt ist, ja auch wieder was davon vor.
Genau, kommt es halt auch wieder dran und offenbar.
Und deswegen war
weiter.
Q und Trial genau war das Schlagwort, das wir gebraucht haben. Und lustigerweise, also alle natürlich so, oh mein Gott, Q! Und ich muss dazu aber auch sagen, das war jetzt keine so riesige Überraschung, denn es war die ganze Zeit schon im Gespräch, dass Q, also es hieß ja, Q kommt zurück. John Delancey hat auch gesagt, er wird in irgendeiner Form bei Star Trek wieder dabei sein. Also das wusste man. Man wusste halt nicht, wo. Aber die Spekulation, dass Q wahrscheinlich bei Picard zurückkommt.
Vor allem, weil er in Lower Decks ja schon als Voice-Actor dabei war.
Und Zeichentrickfigur, genau, richtig. Also, und die Wahrscheinlichkeit, dass er dann in Picard zurückkommt, war verhältnismäßig hoch. Es hätte auch sein können, vielleicht nur Lower Decks, aber da waren sich also alle schon, haben sich alle schon ein bisschen gefreut. Aber es war halt nicht offiziell bestätigt. Und jetzt wurde es halt offiziell bestätigt. Und John Delancey kam dann auch noch für irgendwie zusammen mit Patrick Stewart in einem 5-Minuten-Interview dann eben dazu. Und es war einfach echt, es ist toll. Und, ich habe das gesehen mit Queen of Hearts, also mit eben dieser Karte. Und das Erste, an das ich dachte, ich habe gar nicht an Q gedacht, sondern das Erste, an das ich, das auch nicht. Das Erste, an das ich dachte, war tatsächlich Guinan. Weil wir wissen ja, dass Patrick Stewart Whoopi Goldberg zurückgebeten hat für Staffel 2. Und sie hat gesagt, sie macht's sehr gerne. Seitdem haben wir nichts mehr gehört. Deswegen wissen wir nicht, ob es wirklich so ist, dass sie dabei ist. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus. Und ich dachte dann halt, also wer ist quasi die Queen of Star Trek in TNG? Das ist Guinan so. Und dann dachte ich zuerst an sie. Und als ich dann aber die Karte auflöste und nur dieses Q in der Ecke übrig war, da fiel dann bei mir auch der Groschen. Es hat ein bisschen gedauert. Und ich so, ah, Q. Und ganz ehrlich, wenn wir Patrick Stewart bekommen und Q alleine, ist das schon großartig. Aber wenn wir Patrick Stewart, Q und Guinan zusammenkriegen, dann ist das mein Zweitplatz-Triumvirat nach Kirk, Spock und McCoy. Also ich wäre glücklich.
Ja, ich frage mich halt, also die Sachen, die halt noch auf dem Tisch liegen. So, kommt nur John Delancey mit zurück oder bringt da auch seinen Sohn mit?
Ja.
Gespielt von seinem Sohn?
Von seinem Sohn, ja. Und was ist dann, oder was wäre dann in dem Zusammenhang mit der guten Tante Kathy?
Ja, genau, da gibt's ja so eine Tante.
Also, ja, oder, also zumindestens, ich möchte zumindest einen Short Track dafür haben.
Ja.
Ja, da wären wir doch dabei, oder?
Auf jeden Fall.
Ja, toll, also. toll.
Genau, also ansonsten, 2022 wird's die neue Staffel geben. Es sind
Anfang des Jahres, genau, Anfang 22.
Also schneller übrigens als ich gedacht hätte.
Genau, ja. Und es sind halt alle bestätigt, auch Brent Spiner wird in der Staffel 2 wieder mit dabei sein. Von dem her schauen wir mal, was das wird. Aber.
Können wir bitte mal, können wir bitte mal 2 Minuten noch darüber reden, dass Brent Spiner aussah, als wäre er gerade aus dem Bett gerollt, dann hat er sich nur so einen grauen, so eine graue Sweatjacke drüber geschmissen und hat sich vor die Kamera gesetzt. Also, ich habe den gesehen, ich dachte, oh mein Gott, er hatte ja, also die Haare waren so ein bisschen verwuschelt, aber das können wir ja immer noch als Arzi-Fazi hinstellen. Ich meine, Elle hat ja gesagt, Haare und so, ja. Aber der ist natürlich auch ritzeratze grau geworden, dann hat er sich einen Bart stehen lassen, wahrscheinlich der Corona-Bart jetzt während der Zurückgezogenheit. Und der war natürlich aber auch ritzeratzegrau. Das heißt, der wirkte schon mal super alt. Und dann hatte er halt auch nur wirklich diese Sweatjacke drüber geschmissen, wo ich so dachte, also ein bisschen Anstrengung hätte er ja machen können, ja. Und dadurch dachte ich, der sieht aus echt, als wäre er gerade aus dem Bett gefallen und hätte sich einfach nur vor den PC gesetzt. So nach dem Motto, hi, tschüss. Und ich dachte so, okay. Und dann ging jetzt das nur mir so.
Seine Umgebung sah aus wie irgendwie so ein sehr minimalistischer Wintergarten oder so ein halber Wintergarten. Das war so, okay.
Das ist aber, wie es uns allen geht. So, welchen Hintergrund kann ich wählen, damit es einigermaßen aufgeräumt und intelligent aussieht, weißt du?
Ja, und dann hat er sich gesagt,
das Bücherregal.
Setz ich mich in meinen Wintergarten.
Ja, ja.
Und übrigens, die Brille saß auch ziemlich schief und
Also, ich finde John DeLance ja echt witzig, aber können wir ja auch kurz nochmal erwähnen, ja, aber können wir bitte auch nochmal ganz kurz erwähnen, der ist auch sehr gut gealtert. Also ich meine so apropos Hashtag Silverfox und so, also ich dachte auch so, ach guck, also ja, nett. Also das nur mal kurz unabhängig von den ganzen Star Trek Entwicklungen.
Man darf halt auch nicht vergessen, John DeLancey ist halt auch schon 73.
Ja eben, das war ja das, was mich so geschockt hat. Also dass ich dachte,
Ja. Er ist nicht mehr der Jüngste.
Ja. Ich meine, man darf nicht vergessen, Keegan DeLancey, sein Sohn ist schon 36.
Ja eben, ich könnte seine Tochter sein. Das ist ja das, was ich so ein bisschen erschreckend gerade finde, aber egal.
Die Sache, die wir alle, glaube ich, überhaupt nicht erwartet haben, ist, wir haben einen full-fledged komplett Trailer zu Star Trek Discovery bekommen.
Ja.
Und eine Release-Ankündigung für dieses Jahr, was nachdem
noch
halt
viel
in den Wochen davor so, ja, Production Delay, irgendwann Mitte, Ende 2022, gerüchtet wurden jetzt so, okay, 2021 kommt's übrigens. Und das war so ein Hossa. Damit haben wir alle nicht gerechnet und auch für Discovery die kürzeste Roundtrip-Zeit, die wir dann halt hatten für eine Staffel. Mit dann mutmaßlich einem Jahr.
Ja, ja. Aber ich meine, toll, wir freuen uns drüber. Und das alles, während hier alle im Social Distancing und im Homeoffice sind und alles von zu Hause irgendwie versuchen zu machen. Aber das ist doch auch die Staffel jetzt, die mit das erste Mal mit diesen Wänden arbeitet, oder? Ja, also diesen Extra-Wänden aus The Mandalorian.
Genau, das ist in dem Creating First Contacts so nebenbei angekündigt wurde. Dass man jetzt halt auch diese nennen wir es mal VR-Wand, virtuelles Set, ähnlich wie man es von Mando kennt, hat man jetzt auch bei Discovery. Das heißt, man hat halt, anstatt dass man die Schauspieler in eine grüne Hölle stellt und die nichts sehen, hat man da jetzt halt Monitore und kann da halt alles hinprojizieren und was halt schon da ist, muss man halt nicht mehr in der Post machen. Und
ja, eben. Und deswegen geht vielleicht das einfach schneller. Das wollte ich damit eigentlich sagen.
Genau.
Also das, ja.
Weil das ist verlagert halt ein Stück weit die Prozesse, weil viel, was halt früher hinterher gemacht wurde, muss man jetzt halt vorher machen. Weil wenn man vorher einfach abdrehen konnte, man hat die Sets in der Post-Production dann halt so gebaut, dass sie halt gepasst haben. Im Computer muss man jetzt halt das Ganze vorweg machen, was halt natürlich ganz neue Challenges bringt, weil man muss wieder mehr miteinander reden. Ermöglicht es halt aber auch dadurch, dass halt Lichtreflektionen mal echte Lichtreflektionen sind und nicht mehr aus dem Computer kommen müssen. Hm. Und da spart man sich halt dann einen riesen Haufen Zeit in der Post-Production und so kriegen wir halt für dieses Jahr schon eine neue Staffel Discovery. Und nach dem, was aus dem Trailer hervorgeht, bekommen wir A, neue Uniform, weil Gersha Phillips hat also so, wir haben festgestellt, das Grau ist das gleiche wie an der Wand. Das ist ein bisschen doof.
Das war so geil.
Hätte ich euch das denn auch gesagt, es wird, die werden angepasst werden. Mir war völlig klar, dass Gersha Phillips bestimmt nachbessert. Und was hat sie getan? Sie hat nachgebessert. Und zwar
aber dass sie halt
gut.
Genau, aber ich hätte jetzt halt gedacht, sie bessert nach im Sinne von, wir lassen das Overall-Konzept gleich, aber was weiß ich, noch drei Schnallen dran, ja, aber es ist ja wirklich
oder
ganz
nehmen
anders.
Das Grau zwei Stufen heller oder dunkler.
Ja, genau, so hätte ich auch gedacht, aber das
die
haben wir jetzt wirklich
schön bunt, ja.
Und aber das war das Allergeilste auch, weil der Trailer wurde gezeigt und das gesamte Internet hat den gleichen Kommentar abgegeben. Neue Uniformen, Ausrufezeichen. Kein Schwein hat über was anderes. Das war der erste Kommentar durch die Bank weg in meiner Timeline von quasi allen, ja. Und ich dachte so, wie geil. Ja, und wir haben wieder, also wir haben die alten Farben zurück, so wie ich das gesehen habe, oder? Also wir
aber
haben
nicht
ja schon mal drüber gesprochen.
Nee, es sind nicht die TOS-Farben, es sind die TNG-Farben. Immer
aber
noch.
Halt großflächig wie bei TOS.
Genau, großflächig halt, wie bei TOS oder auch man hat es ja auch relativ großflächig gehabt bei den Gala-Uniformen von TNG. Also
genau,
das, man
TNG
orientiert,
waren auch noch stimmt.
Die Gala-Uniform von TNG, daran orientiert man sich halt ein bisschen. Also das, die Uniform sieht fast gleich aus vom Schnitt und Co. wie halt vorher. Das Grau ist jetzt halt entweder weiß für die Ärzte.
Und die finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht, die Ärzteuniform.
Blau halt für Wissenschaft, so gelb / Ocker für Operations und Engineering und Security und halt rot für klassisch Command. Und das, was halt vorher der farbige Streifen war, ist jetzt halt ein schwarzer Streifen. Und
ich glaube, haben wir auch schon drüber geredet, aber ich muss bitte hier nochmal kurz sagen, mir gefällt dieser Streifen nicht. Und mir gefallen auch immer noch nicht diese Schulterklapp-Dinger, die Burnham hat. Aber ich finde gut, dass wir die Farben haben, weil ganz ehrlich, für mich als Zuschauer ist es auch irgendwie
und schwarze Hosen.
Ist es und was sie auch gesehen haben, aber ich wollte sagen, für mich als Zuschauer ist es einfacher, wenn ich die Farbe habe, weil ich es auch so gewohnt bin, einfach die gleich zuzuordnen gedanklich auch, weißt du, Captain, Wissenschaft und so. Also das ist irgendwie, ich finde, das ist einfacher, gleich die Leute direkt zuzuordnen. Und was sie auch gemacht haben, apropos, wir passen die Uniform an. Erinnert ihr euch noch, dass ich mich darüber so beschwert hatte, dass wenn man sich in diesen neuen Uniformen hinsetzt, dass diese Falte schlägt in der Mitte? Dass die das ja bei den TNG-Uniformen so hatten, dass die deshalb ja ein Gummiband unten hatten und bei dieser Geschichte jetzt mit den neuen Uniformen hatte das ja nicht geklappt. Und jetzt bei den neuen Uniformen haben die da einen Reißverschluss in der Mitte und der hört aber ungefähr auf Bauchnabelhöhe auf und dann ist da kein Reißverschluss mehr. Das bedeutet, wenn die sich setzen, kann das so ein bisschen unten am Ende der Uniform auseinandergehen und dann hast du diese Falte nicht mehr in der Mitte. Das heißt, da hat dann, ich weiß nicht, ob's Gersha Phillips selber war oder wer auch immer da das Design macht, hat dann auch gesehen, aha gut, wir haben diese blöde Falte, das muss irgendwie weg und hat es jetzt ein bisschen anders geschnitten, dass wenn man sich setzt, die Uniform trotzdem gerade sitzen kann. Da wollte ich kurz mal loben, dass sie das auch gesehen haben und geändert haben.
Na,
L. Achso, ja. Entschuldige. Ich wollte nur fragen, ich wollte eigentlich mal L fragen, was für sie im Trailer jetzt das war, was besonders herausgestochen ist, außer den Uniformen. Aber
also
vielleicht
für mich
das
war es die Teil-Kardassianerin. Die, wo viele denken, das wird wahrscheinlich vielleicht die Präsidentin sein.
Und also die hat die gleichen Klamotten angehabt, gell, wie die Erdpräsidentin schon mal in einem anderen, oder?
Ja, also das fand ich schön. Und dann haben wir Tarina wieder gesehen, die ja auch da wohl wieder mehr stärker interagiert und sagt, ja, wir sind ja jetzt doch mehr als Alliierte.
Also das ist die Präsidentin von
Die ist ja von Niva, aber dann
genau.
Haben wir halt auch diese Teil-Kardassianerin, die ja so wie es aussieht, die Föderationspräsidentin sein könnte. Das finde ich sehr schön und ich bin sehr gespannt, was ihr Background ist. Und was ich auch hoffe, ist, dass also die Geschichte mit dieser Anomalie und so weiter, auch wenn Kurtzman sagt, oh, es wird wieder ein Big Bad geben, aber ich hoffe, es wird ein bisschen mehr serialized und es wird weniger so ein Big Bad geben, das dann am Ende der Staffel dann relativiert wird, sondern das ist mal so ein bisschen wie bei DS9, sich halt, wie sagt man so, die Geschichte weiterentwickelt wird, Dinge so ineinander weben und länger laufen und nicht so diese diese latent nervigen Mystery-Boxen sind. Also ich hoffe,
ja,
es gibt keine Mystery-Box, so schlimm.
Ich vermute, das wird es geben.
Ich glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein, denn was wir aus dem Trailer halt auch wissen, eine Anomalie von mehreren Lichtjahren Durchmesser bedroht halt den Alpha-Quadranten und die kann jederzeit überall aufpoppen. Das heißt, wir werden sehr viel Stamets-Tilly-Action.
Mystery Box. Es könnte genauso sein, dass das einfach etwas ist, was sich in ein paar Folgen oder so ergibt. Also nicht sowas wie, oh, was ist der, wer ist der Red Angel oder was war The Burn, sondern das ist halt nicht diese ständige Mystery Box, wo auf die Schulter gespannt wird. Und ich langsam denke, ich haben halt Leute genug davon. Und ich hoffe, die haben also langsam auch gemerkt, dass du kannst auch eine lange gute Geschichte erzählen. Siehe DS9 zum Beispiel mit dem Dominion, mit super Sachen, ohne diese hyperdramatische Mystery-Boxen.
Ja, aber ich befürchte, es wird dann eher sowas werden wie, wo kommt die Anomalie her und was können wir machen, um sie zu verhindern oder aufzulösen oder irgendwie so.
Aber das kann ja auch innerhalb ein paar Folgen gelöst werden. Das kann ja nochmals mit was anderem zusammenhängen, was sich dann weiterentwickelt. Da habe ich kein Problem mit.
Na,
aber ich hoffe,
dafür ist es aber zu bedeutungsschwanger im Trailer angekündigt, glaube ich. Also,
wir werden es sehen. Ich mag Disco trotzdem.
Und wie gesagt, 2021 mutmaßlich direkt nach Lower Decks. Denn für Lower Decks haben wir auch einen Trailer bekommen und ein konkretes Datum. Denn Paramount hat sich entschieden, der Marcel, der macht so einen guten Podcast, dem schenken wir was zum Geburtstag.
Ist der 12. Oh!
Denn an meinem Geburtstag starten in den USA Lower Decks auf, zweite Staffel auf Paramount Plus. Wie üblich keine Ankündigung zu außer USA Release, aber ich glaube, wir können ziemlich safe annehmen, dass es wahrscheinlich dann am 13. August in Europa weitergeht.
Cool. Also der Trailer war etwas kürzer als die anderen Trailer, aber
die Folgen sind ja auch deutlich kürzer.
Ja. Voll von Easter Egg, also und Referenzen und was nicht alles, auch Referenzen dabei, die ich wahrscheinlich nicht erkannt habe.
Und der Jazz Reichel.
Genau, und ach, es war ganz, ganz viele tolle Sachen dabei und es hatte natürlich wieder diesen lustigen Stil, so den wir ja schon kennen von Lower Decks. Und,
ja, sind jetzt 4 oder 5 Lichter Kadi-Folterkammer dabei. Wir sehen, dass unsere etablierte Crew sagt halt zwischendrin mal so, ja, und Bäumler hat bestimmt die Zeit seines Lebens auf der Titan, Schnitt auf die Titan. Bäumler sitzt auf der Brücke voll Panik. Ich weiß nicht, ich hab keine Ahnung.
Ja, und wir haben doch auch die Szene, wo Bäumler aus was für Gründen auch immer bunte Laser aus den Händen, ja. Ärmeln, Ärmeln,
nee,
wie auch immer.
Nee, das ist, nicht
Bäumler, das
Ransom.
Das ist Ransom.
Ach, das war Ransom.
Dem kommen die Regenbogen aus ihm raus.
Genau, und das ist, glaube ich, mein neues Lieblingsgif.
Was? Dein neues was?
Lieblingsgif. GIF, wie auch immer wir es nennen wollen.
GIF.
Ich sag auch GIF, gut. Ja, also sehr, sehr toll, da freue ich mich wirklich drauf. Und das bedeutet aber, dass wir halt dieses Jahr tatsächlich dann zwei neue Star Trek-Serien kriegen. Und ist das nicht, also drei neue Star Trek-Serien kriegen, denn es kommt ja auch noch Prodigy. Und oh, toll, 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 kann es bitte jetzt Jahresende schon sein?
Na, und Ich glaube, wir können relativ safe wahrscheinlich davon ausgehen, wenn Lower Decks startet im August, dann ist Mitte Oktober, wenn's durch ist, dass wir dann wird's mutmaßlich wahrscheinlich mit Disco weitergehen, und wenn Disco fertig ist, wird's kurz danach wahrscheinlich mit Picard weitergehen, und wenn Picard durch ist, werden wir dann wahrscheinlich Strange New Worlds bekommen, und dann geht's ja auch schon wieder von vorne los.
Ja.
Also cool. Das könnte, wir könnten jetzt die Dauerdruckbetankung Star Trek kriegen, wenn sie alle rechte Sachen halt sortiert bekommen, was sehr, sehr schön ist.
Und dann wird das Leben endlich so dauerschöner. Weil zwischendurch wird es ja dann wieder mal so ein bisschen Expanse oder Star Wars Sachen geben, und dann, ja, haben wir so eine kulturelle Fandom. Es ist halt in unserem Leben, es ist vorhanden und es ist toll.
Und ich kann uns einen Serientermin für sonntags einstellen.
Genau.
Ja.
Dass wir immer
und wir werden uns sehr oft hören.
Genau. Kurz noch Star Trek Prodigy. Da gab es auch ein paar Details zu. Das Ganze wird im Delta-Quadranten spielen, und Janeway ist nicht als Person in Fleisch und Blut da, sondern ist das Emergency Training Hologram.
Ja, wie viele schon dachten, die wird ein Hologramm sein. Und
please state the nature.
Lass mich bitte einmal in meiner, bitte einmal ganz laut sagen, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Punkt. So, genug.
Ja.
Ja.
Und es ist auch ein bisschen Bildmaterial veröffentlicht worden von ihrem Charakter, und ist so eine Mischung aus so Staffel, oder es ist so Mitte Staffel 3, hat sich, glaube ich, das Internet drauf geeinigt, so von
wegen des Dutz, ja.
vom Aussehen her, und ist so von der Art und Weise, wie der Charakter modelliert ist, geht's halt so ein bisschen Richtung Lower Decks, aber halt in 3D.
Also ich meine, Elle und ich hatten uns darüber ja schon ein bisschen unterhalten. Ich fand es auch schon, als wir das erste Bild gesehen haben von Prodigy, dass da ein, zwei Figuren dabei waren, die doch extrem dünn gezeichnet waren. Und auch bei Janeway finde ich es auch sehr
Stil.
Groß und sehr dünn. Also das ist halt dieser Animationsstil. Da bin ich nicht ganz so glücklich mit. Aber ich kenne mich halt auch da nur bedingt mit aus. Mit verschiedenen Animationsstilen, muss ich auch dazu sagen.
Könnte die Figuren ein bisschen, wie sagt man, diversere Figurentypen. Das siehst du ja auch in Lower Decks, sind ja die Leute alle ziemlich schlaksig. Ja. Und
naja,
der könnte schon... Ja.
Ja, oder man hat halt dann, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, man hat dann so ein bisschen Alibi-Typen. Also man hat dann halt jetzt in Prodigy den vermutlichen Talaxianer oder was auch immer, also bei diesen kleinen
Runden. Talaxianerin.
Menschen, Menschen. Nee, wer ist denn auf dem, warte mal.
Da ist eine Talaxianerin.
Dann verwechsel ich gerade die Spezies. Was war denn?
Der Blob ist sowieso der Star
Nein.
der Show.
Ja, also der Blob. Das sowieso, aber den meinte ich gar nicht. Ich meinte, jetzt muss ich das Bild doch nochmal mir kurz hervorholen. Ich meinte den, ist das nicht ein Thalaxianer? Das ist
doch den kleinen, mit dem großen Zahn?
Genau. Der aussieht wie ein Wildschwein ein bisschen.
Ja, das wird wahrscheinlich ein, wie heißen sie wieder, die auch die Föderation mitgegründet haben, könnte auch ein, wie heißen sie, Telluride.
Na, ich dachte, das wäre die gleiche Spezies das schimpft sich Star Trek-Fan, mir fehlen gerade alle Namen. Ich habe gedacht, das wäre die gleiche Spezies wie aus Voyager der Koch.
Ja, das es ist sieht ein bisschen
Neelix. Ethan Phillips. Ich dachte, das wäre die gleiche Spezies so wie Neelix. Ja,
aber die typischen Punkte fehlen eigentlich an der Stelle.
Und das ist andere Charakter, ist eine Thalaxianerin. Also genauer hingucken. Also das wird wohl.
Einigen wir uns drauf, warten wir einfach ab. was es dann halt wird.
Aber Prämisse ist, Prämisse haben wir schon drüber gesprochen, aber die Kids, die dann dieses Schiff eben entdecken, wie auch immer, auf dem dann Janeway als Hologramm drauf ist, die haben noch nie was von der Föderation gehört. Und das finde ich natürlich aber, genau, richtig, aber das finde ich ja trotzdem spannend, weil das mal auch was ist, was wir so bisher, glaube ich, auch noch nicht hatten. Also es ist natürlich auch für das Publikum ist es natürlich auch genau passend. Also dann erklärt man natürlich auch, was ist die Föderation und so. Für die Leute, die dann neu ins Franchise reinkommen, eben die Kids auch in dieser Altersgruppe und so, die dann auch erstmal lernen sollen, was ist die Föderation und was macht sie aus und so weiter. Das ist natürlich die ideale Voraussetzung. Aber ich finde das trotzdem sehr spannend, weil ich glaube, das hatten wir so auch noch nicht in der Serie.
Nö, also wir hatten es noch nicht, dass so außerhalb der Föderation oder halt außerhalb von Starfleet, außer jetzt bei Picard, beim Ex-Starfleet erzählt wird. Und das ist ja, denke ich, wirklich so sehr bewusst so konzipiert, um junge Leute, Kids halt zu onboarden, also quasi so das Ganze zu zeigen. Und
Ja,
super. Ich freue mich schon drauf, wenn meine Nichten das gucken können mit mir. Das wird sehr schön.
Das wird toll.
Spielen wird die Serie im Jahr 2383, also 5 Jahre nach Rückkehr der Voyager in den Alpha-Quadranten, also zwischen Nemesis und Star Trek Picard.
Und Lower Decks, also so zur Zeit von Lower Decks ungefähr.
Genau.
Lower Decks spielt ja nach Nemesis.
Stimmt, genau. Lower Decks spielt auch zu der Zeit und schauen wir mal. Also dadurch, dass es im Delta-Quadranten ist, kann man sich natürlich auch da wieder austoben, ohne in großartige Kanon-Probleme zu kommen, weil wir wissen nicht, was da im Delta-Quadranten war. Janeway ist ein Hologramm, Borg. Von dem her.
Und die Borg können wiederkommen.
Ja, also die Tür ist offen für alles.
Mehr Borg. Mehr Borg. Mehr Borg pro Borg.
Aber Borg wären halt schon total krasse, in Anführungszeichen, Bösewichte für eine Kinderserie, weil ich finde ja, die Borg waren für mich damals, also was heißt damals, ich war ja eigentlich schon erwachsen, aber auch als Erwachsener waren die Borg für mich echt gruselig als
Boah, ich
als
fand die voll
Feinde.
Geil. Also,
ja, schon, aber
als Teenie, die haben mich voll fasziniert. Also das war ja damals so das erste Mal so Q-Hu und dann kommt dieser Borgwürfel und ich war wie verzaubert. Ich war ein anderer Mensch, als diese Folge aufhörte. Das war ein besonderer Moment in meinem Leben.
Das kann ich total nachvollziehen, aber also von den verschiedenen Bösewichtern, die uns präsentiert wurden in Star Trek, fand ich die halt am gruseligsten, weil sie eben nicht emotional reagiert haben, weißt du? Also das hatte so dieses Ameisen unter unseren Füßen ja. Feeling und das finde ich ehrlich gesagt finde ich viel viel beängstigender als jetzt so eine andere
nach Janeways Virus und was mit dem Kollektiv passiert ist, weißt du? Was ist jetzt mit den Borg?
Ja, aber also auf jeden Fall deswegen glaube ich aber, dass für eine Kinderserie die Borg vielleicht ein bisschen bisschen sehr gruselig
sind. Ja,
kann man
auch kindergerecht erzählen, das geht schon. Das geht schon. Und ja, wir haben hier noch ganz vergessen, wirklich darüber zu reden, was jetzt, also, weil ich fand das Panel für Women in Motion halt so gut mit, also vor allem sowieso die Moderator, die Co, also die Co-Moderatorin, die Mika Burton, also die Tochter von LeVar Burton, also quasi Jordys Tochter, die das moderiert hat. Dann eben die Sonequa Martin-Green, wer war dabei? Die Michelle Hurd, die
Jordy, wie heißt sie? Jordy, genau. Ich vergesse den Nachnamen, also die aber Dings spielt, Dings in Dings, in Lower Dings.
Die Mutter von, die Captain Freeman gespielt hat.
Ja,
und,
ja, genau.
Und die, Aisa Briones oder wie sie jetzt heißt, die eben Soji in Picard spielt. Und das Schöne war, du hattest keine einzige weiße Frau dabei. Das war sehr divers und da fand ich halt, es ging halt sehr darum, was halt Nichelle Nichols halt
also,
auch gemacht hat.
Weiß
Türen
im Sinne von anglosächsisch. Europäisch weiß.
Genau.
Was natürlich aber auch Absicht war in Bezug auf die Thematik des Films.
Ja, aber ich will mal weiterreden, weil jetzt kommt halt was mir halt sehr wichtig ist und die Leute, die zuhören, die halt auch mehrfach marginalisiert sind, was halt sehr wichtig ist, was Michelle Hurd halt sagte. Sie sagte halt, griff halt auf, was Nichelle Nichols halt sagte, so ja, ich möchte halt jetzt viele Türen öffnen für Leute und das halt für sie persönlich auch wichtig war und Hurd sagte halt auch so schön, seid laut, seid unbequem, damit ihr durch euer Dasein Türen für andere öffnet, die nach euch kommen. Und ich kam da gerade aus meiner Kur, aus einer Situation, wo ich als nicht-binäre Person, wie könnte man das ausdrücken, wenn du auf dieser Kur bist und die Leute reden die ganze Zeit mit der Frau, die nie da war. Und du den Leuten teilweise auch deiner Ärztin erklären willst, sie reden gerade mit der Frau, die nie da war, ich bin eine nicht-binäre Person, können Sie bitte mal ein bisschen Sensibilität zeigen und man da das Gefühl hat, gegen Windmühlen zu kämpfen und trotzdem halt seinen Punkt macht und dann halt weiß, man war unbequem, man war halt nicht immer nur nett, sondern man hat sehr spezifisch, und es ging mir halt so, ich habe sehr spezifisch eben einen Punkt gemacht in meiner Situation, damit Leute, die halt, wie ich halt, also egal, ob was für eine Krebsart das ist, ob es jetzt eine, die halt bei primären oder sekundären Geschlechtsorganen halt nun mal dieser Krebs ist, sei es Hodenkrebs, Brustkrebs, Eierstockkrebs und diese Leute halt mit ihrem Krebs so, also als nicht-binärer Mensch wirst du halt so in diese Geschlechterbox reingestellt, was halt zu diesem Krebsleiden das also nicht besser macht, sondern du kriegst halt dazu diese Dysphorie, dieses Gefühl, dass du zwar irgendwie vorhanden bist, aber du bist nicht gemeint, die reden nicht mit dir. Die reden mit einem Bild, das sie von dir haben, was nicht du bist.
Du wirst und halt auf deine DNA reduziert.
Ja, ich werde halt auf irgendeine sozusagen kulturelle Interpretation meiner DNA reduziert. Und da war das halt für mich unheimlich wichtig, meinen Punkt zu machen. Ich hatte das Glück, zum Schluss durch einen Einfall, wo ich dachte so, boah, ich möchte jetzt irgendwie noch irgendjemanden hier sagen, dass es wichtig ist, dass Leute nach mir kommen werden, die wie ich sind. Es geht nicht um mein beleidigtes Ego. Und es gab tatsächlich also eine Counselor, eine freundliche Counselor, die dann mir zugehört hat und selbst tatsächlich ohne nachzugucken oder dass ich was erklären musste, wusste, was nicht-binäre Leute sind. Und das ist halt dieses Problem, wenn du halt die ganze Zeit PR für dich selbst machen musst und Leuten das, was du bist, erklären musst, Aufklärungsarbeit leisten musst, gleichzeitig höflich und lieb sein, damit quasi du als stellvertretende Person für diese marginalisierte Gruppe möglichst mundgerecht und nett rüberkommst, obwohl es dir gerade alles andere als gut geht und deine Laune im tiefsten Keller Color ist. Und das ist etwas, was halt wie bei Antirassismus, was wir weißen Menschen machen müssen, ist also den People of Color, den schwarzen Leuten, die Aufklärungsarbeit abnehmen. Genauso müssen halt Cis-Menschen für Trans-Menschen, also auch nicht-binäre Menschen, teilweise die Arbeit mal abnehmen, dass wenn in irgendwelchen Situationen halt auch sagen, nee, es gibt halt auch noch Menschen wie mich zum Beispiel. Und diese Counselor, die hat dann tatsächlich gesagt, so, nee, sie haben einen Punkt und ich werde das wohl auch weitergeben, dass sich unsere Klinik darauf einstellen muss, dass es eben nicht nur Männer und Frauen sind, die diese Krebsarten bekommen. Und als ich halt Michelle Hurd darüber sprechen hörte oder sah, da ist mir schon so ein bisschen eine Träne an der Wange entlang gelaufen, weil ich dachte so, boah, yay, genau das habe ich getan. Und ich muss, weil du fühlst dich trotzdem wie so ein Arschloch, wenn du halt mal einen Punkt machst und eben nicht immer nur leicht verdaulich nett bist, sondern auch mal ein bisschen störrisch und genervt bist und Leuten sagst so, nein, ich möchte so nicht behandelt werden, nur weil ich nicht in deine kleinen Päckchen reinpasse, wie du die Welt haben willst, will ich mich nicht in Luft auflösen. Und ja, und das war halt für mich halt wieder sowas, was typisch Star Trek war, um zu zeigen, Star Trek öffnet ja auch Türen. Also seit zum Beispiel eben der berühmte Kuss mit Uhura und Kirk oder eben jüngst die Sache mit Adira, die Szene, wo manche Leute dachten, ja, das wäre ja so unrealistisch. Nein, diese Szene war so dermaßen realistisch. In Sanctuary war das die Folge, genau, wo Adira quasi sich Stamets gegenüber gesagt hat, nee, es ist nicht sie, es ist halt they, also auf Deutsch sagt man ja mittlerweile they. Und lustigerweise hat sich Anthony Rapp ja nochmal zu dieser Szene geäußert und das war sehr klug, was der sagte, weil einerseits war das eine sehr realistische Repräsentation einer, so einer Richtigstellung einer betroffenen Person zu einer Bezugsperson, andererseits haben die es auch so geschrieben, dass in der Zukunft sowas ja überhaupt kein Problem ist, das heißt, jemand korrigiert einen anderen für Pronomen, weil du einem anderen Menschen den Pronomen nicht unbedingt an der Nase ablesen kannst. Mhm. Ja, genau. Das war's.
Gut.
Die ganzen Panels verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes natürlich. Ja. Dass ihr das alles auch in voller Länge nochmal nachschauen könnt. Also speziell halt das sind eigentlich alle uneingeschränkt zu empfehlen. Also wir haben jetzt sehr, sehr wenig, oder wir haben eigentlich gar nicht über Revisiting Star Trek First Contact geredet, wo
übrigens eigentlich ein großartiger Panel war, also sehr viel Spaß gemacht, dazu zu gucken.
Wo Jonathan Frakes halt auch sagt, wie er zu dem Spitznamen Two Takes Frakes gekommen ist.
Genau.
Es gab aber wohl auch, einfach, den, ich kannte es, achso, wolltest du jetzt erklären.
Okay. Es ist einfach göttlich, so, ja, du kannst doch nicht arbeiten, du musst mindestens zweimal printen, also auf Film das Ganze machen. Also, ja, dann kopieren wir es halt.
Ja.
ja, und ich wusste
köstlich.
Nicht, also Two Takes Frakes ist ja bekannt, was ich aber nicht wusste war, One Take Wheaton? Das war mir auch neu, aber fand ich ja ganz süß,
ja,
dass sich da selbst mit ein bisschen auf den Arm genommen hat. Ja, ja.
Die haben sich die Insider so um die Ohren gehauen. Das war einfach wunderbar. Und Brent Spiner hat dann noch davon erzählt, wie was halt sein scariest Stunt war. Und,
ja,
und Jonathan Frakes, oh, und nochmal bitte. So,
beim Raketensilo, was ja auch tatsächlich eine sehr eindrucksvolle Szene war, damals auch im Kino, also ja.
Greetings. Ja, sehr schön.
Greetings,
ach ja,
genau.
Ich habe mir dann zum Feier des Tages nämlich auch First Contact nochmal angeguckt und ich hatte den jetzt schon lange nicht mehr gesehen und irgendwie, ja, also es ist immer noch einer meiner Lieblingsfilme, aber dieses Mal war tatsächlich das erste Mal, weil ich den jetzt schon so lange nicht mehr gesehen hatte, dass ich dachte, man sieht ihm das Alter ein bisschen an. Also das ist mir vorher nie so aufgefallen, aber dieses Mal war es echt so, dass ich dachte, oh,
Wem?
Dem Film. Spiner. Dem Film. Ach, nicht Brent Spiner, ja. Dem Film. Also effektmäßig und so. Mhm. Aber es trotzdem hat trotzdem immer noch hat super
der
viel Spaß
ist sehr
gemacht.
Gut gealtert trotzdem. Der
grundsätzlich,
Film,
also. Ja, ja, schon. Ja, das auf jeden Fall.
Der Riesenvorteil, den First Contact halt hatte, ist, man hatte für die damalige Zeit ein absurd hohes Budget für den Film. Mhm. Und man hat also ILM so alle Freiheiten gegeben, die sie haben können. Und die Technik im PC war halt noch nicht so weit, dass man irgendwie viele Sachen in 3D machen konnte, weswegen halt diese ganzen Sachen alle Modelle waren oder größtenteils Modelle waren. Also die Enterprise, das war ein riesiges Modell. Man hat unheimlich viel davon wirklich in echt gebaut und nur sehr, sehr wenig halt am Computer gemacht und das hat halt dem Film unheimlich gut getan, dass es halt in reell und in groß halt da war.
Ja, aber das hat Spaß gemacht. Also wir empfehlen euch auf jeden Fall die Panels generell. Es waren, ich finde, alles durch die Bank weg sehr gute Panels. Ich meine, gut, das eine oder andere Thema fand ich ein bisschen langweiliger und das andere eben weniger, aber grundsätzlich war das schon sehr toll. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war das Panel, wo alle Hintergrundmaker, ich weiß gar nicht, wie das offiziell hieß, zusammengesessen haben, also Make-up, Kostüm und so weiter. Und da war natürlich das über, wie sagt man, das generelle Thema war Zusammenarbeit, ja. Also wenn irgendwie die Prosthetics fürs Make-up irgendwie um den Hals breiter gemacht werden müssen, dann muss aber auch der Kragen beim Kostümbildner breiter gemacht werden und dann muss man überlegen, okay, wie überschminke ich das und so. Also das fand ich auch sehr spannend, so mir das mal anzuhören und bisschen so da einzutauchen in die Welt. Also das scheint ja auch ganz gut zu funktionieren, zumindest jetzt am aktuellen Discovery-Set und PK-Set.
Und,
also,
und der Make-up-Supervisor
ja.
ist ja auch einer, der damals bei
Neville Page,
der
ja.
damals bei Michael Westmore gelernt hat.
Ja, ja. Ja, Neville Page ist mittlerweile aber echt auch eine Koryphäe, also der steht auf seinen eigenen zwei Beinen, aber ja natürlich Westmore,
ist
Page.
Auch mit, also hat er allein in dem Bild, was den Bildausschnitt, der in dem Panel zu sehen war, waren allein 6 Emmys im Hintergrund.
Ja, ja, ich habe auch gedacht, der eine, der sich da und dann, ich dachte auch so, ach guck mal, hat er gut platziert, die 6 Emmys im Hintergrund, da sind bestimmt noch mehr im Regal, aber ich dachte, der wird sich auch gedacht haben, welchen Bildausschnitt fange ich jetzt ein, wenn die Kamera, weißt du, das überlegt man sich ja immer so und da dachte ich, gut, ich nehme mal den, wo die ganzen Preise stehen.
Ja, und, sehr schön. Und halt auch, ich weiß nicht, wer es gesagt hatte, ob es der VFX-Guy war oder der Creature-Designer, so, ja, und wenn wir das so und so gemacht hätten, dann hätte halt Neville Page nochmal 10 Emmys bekommen.
Ja, oder auch Gersha Phillips zum Beispiel, fand ich, hatte eine total geile Brille an. Mir hat das Modell total
ja.
Es war so ein, also solche Dinge, so Kleinigkeiten haben wir dann, machen mir Spaß, ja. Dann hört man zu und hört sich so das Ganze an, was alles mit Star Trek zu tun hat. Und das ist schon spannend. Und dann denkt man sich so, ach guck mal, tolle Brille. Oder ach guck mal, was hat denn der im Bücherregal stehen? Oder ach guck mal, da hinten sind die 6 Emmys. Also so Kleinigkeiten zwischendrin, finde ich, macht das irgendwie noch netter. Also da wird mein innerer Voyeur wird befriedigt sozusagen bei sowas.
Genau, übrigens der Herr mit den Emmys im Hintergrund, das war nicht Neville Page, das war James McMahon.
Ja, aber Neville Page hatte zwischendurch auch mal seine Preise im Hintergrund, aber ja.
Die vielen schön. Emmys, die waren bei James.
Okay. Aber es war auf jeden Fall, also das Wichtigste haben wir raus und jetzt ist auch echt Zeit für die News-Folge gewesen, weil so viel passiert ist seit unserer letzten Folge, dass das jetzt, also sonst hätten wir noch 3 Stunden gepodcastet, oder? Also.
Wenn ihr da draußen noch Meinungen dazu habt, auch was man jetzt in diese Trailer reinlesen oder auch nicht reinlesen konnte, dann könnt ihr uns das mitteilen, entweder auf Twitter @trackgasm oder einfach per E-Mail an info@trackgasm.de. Wann wir uns das nächste Mal wieder hören, lassen wir uns überraschen. Es wird sicherlich nicht langweilig an der Newsfront, da ja immer mehr Release-Dates an uns heranrasen. Also wir haben jetzt vom Tag der Aufnahme noch 4 Monate, bis Lower Decks losgeht. Also es wird sicherlich ein Haufen, bis dahin noch einen Haufen neue Infos geben. Wann startet Prodigy? Release-Date von Picard wird dann irgendwann im Sommer hoffentlich kommen. Wie geht's eigentlich mit Strange New Worlds weiter? Also da werden wir einiges, denke ich mal, im Laufe der Zeit dann bekommen. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.